herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und dann hatte ich ja so Flugangst eigentlich, hatte aber auf dem ersten Flug nach Chile gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und war dann der Überzeugung, ich habe gar keine Flugangst und habe mich dann so gefilmt mit dem Handy für meine Mutter, die auch Flugangst hat, so beim Start, guck mal Mutti irgendwie und so und jetzt zieht die Maschine hier an, das ist gar nicht schlimm und so und jetzt geht's hoch. Und dann dreht sich aber dieses Flugzeug so um 90 Grad zur Seite, während es gerade 100 Meter über dem Boden ist irgendwie. Und ich siehst du auf diesem Film, wie ich so Panik kriege. Ja, und dieser Film, ich habe den dann doch nicht meiner Mutter geschickt. Ja.
Hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE und mein heutiger Gast ist jemand, den ich mir gewünscht habe, weil ich nicht nur seine Texte sehr schätze und seine Analysen und seinen Blick auf die Welt, sondern weil ich das auch sehr spannend finde, wie ich durch Texte und Reportagen, die er gemacht hat, ein viel, sagen wir mal, differenzierteres und besseres, besseren Blick auch auf Ostdeutschland bekommen habe. Ein Thema, das ihn viele Jahre beschäftigt hat und über das er sehr viel geschrieben hat. Ich freue mich total, dass er heute da ist und ich hoffentlich noch mehr lerne. Herzlich willkommen, Christian Bangl.
Hallo, hallo.
Ja, das ist, ich finde, das ist wirklich so, dass ich von Sachen, die du geschrieben hast, also es ist ja ein bisschen weniger geworden, dass du so viel über Ostdeutschland und über diesen Konflikt zwischen Ost- und Westdeutschland schreibst, aber du hast dich ja sehr lange wirklich sehr stark für dieses Thema engagiert und das scheint dich sehr umgetrieben zu haben und das ist, du hast da so einen neuen Blick auf diese ganze Thematik irgendwie erzählt, der zumindest in solcher Breite, wie du es in der Zeit oder an ähnlichen Outlets gemacht hast, irgendwie noch nicht so existent war, weil du auch einen sehr differenzierten Blick auf deine Herkunft, auf deine Heimat. Also du kommst aus Frankfurt-Oder, können wir dazu noch sagen. Und du einerseits dieses Verklärende total nachvollziehen kannst, also dass man sagt, naja, da komme ich halt her und Heimat, so ein Heimatgefühl und Vergangenheit, das ist ja immer auch wichtig für den Einzelnen. Aber trotzdem hast du natürlich auch sehr kritische Töne über deine Heimat angestimmt.
Ja.
War das denn sozusagen sehr von dir geplant, dass du dieses Thema so zu deinem machen willst und dass du so engagiert darüber reden und schreiben willst?
Ich glaube, überhaupt meine Tätigkeit als Journalist war gar nicht geplant irgendwie. Also ich habe ja 2005 angefangen und es gab damals so ein Jugendmedium bei Zeit Online, das hieß Zünder, das habe ich mitbegründet. Übrigens mit Matthias Richel, den kennst du vielleicht.
Ah, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Chrisse Küttler, ja.
Der kommt ja auch aus Frankfurt, oder? Ne?
Matthias, ja, ja kommt genau. Aus Frankfurt, ja. Und wir haben da dieses kleine Medium unterm Dach von Zeit Online gegründet und da haben wir dann halt so, ich sag mal, heute wäre das sowas wie bei uns Z irgendwie, so Jugendstudie-affine Sachen geschrieben irgendwie und so und irgendwann habe ich dann halt mal einen Text über das Ossi-Sein geschrieben so und das war auch noch 2005 und irgendwie das kam mir einfach so raus. Ich habe das, glaube ich, sogar erst nur als Mail formuliert an irgendjemanden und dann hat mir mein Kollege da, der da saß, gesagt, so, das muss sofort erscheinen. Ja. Und das war halt, da ist mir dann halt irgendwie anhand des Echos einfach auch zum ersten Mal aufgegangen, irgendwie wie wenig dieses Thema verarbeitet ist. Das war damals 15 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und ich war damals im Pressehaus, im Gebäude der Zeit, also wirklich altehrwürdige Hallen irgendwie so, man merkt den Geist an jeder Ecke so und ich war wirklich so klein mit Hut. Aber bei diesem Thema habe ich gemerkt, so da kann ich irgendwie, also da kann ich mit ein bisschen was erzählen, ja. Irgendwie. Und dann hat sich das halt fortgepflanzt, weil ich halt an den Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, dann halt tatsächlich immer wieder weitergedacht habe. Und das Thema mit dem Osten ist ja halt irgendwie vor allem einfach furchtbar ambivalent, ja, in allem so. Also im eigenen positiven Rückbezug, im Verhältnis zum Westen, in dem, was man da rausnimmt, ob das was Gutes ist, ob es was Schlechtes ist. Das lässt sich nicht fertig erzählen und ich war da, also da waren nicht so viele andere Leute, die da erzählt haben. Natürlich gab es das auch schon, Jana Hensel war ja auch schon da irgendwie. Mhm. aber wirklich viel weniger Sprecherinnen und Sprecher als heute. Und dann habe ich das einfach immer so mal wieder gemacht. So. Das war jetzt dann aber auch nicht also ein ständiges Thema, sondern es gab einfach immer mal wieder Anlässe. So. Und ich habe aber auch in der eigenen Redaktion oder im eigenen Umfeld auch immer wieder sozusagen frische Motivation bekommen durch eben ja, Stereotype und Vorurteile, die es gegenüber den Ostdeutschen gab und eigentlich ja auch noch bis heute gibt, so irgendwie. Ja. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch immer weiter reingegangen in das, was eben, also ich kam von einem totalen Verteidigungsding, liebe Westdeutsche, hört doch bitte mal zu, so irgendwie, hin auch zu so einem, liebe Ostdeutsche, hört aber bitte auch mal zu, so irgendwie. Ja. Also was das Thema Neonazis angeht, die 90er, die Gewalt, so, das ist in vielen Osterzählungen so auch nicht dabei irgendwie. Mhm. Und diese Ambivalenz zwischen Verteidigen und Angreifen, so, die hat sich dann immer mehr rausgestellt. Und da braucht man irgendwann auch mal eine Pause. Ja.
Das glaube ich. Vor allem, weil du ja dann mit den Baseballschlägerjahren, mit diesem Hashtag, das du erfunden hast, natürlich nochmal sehr tief in die Materie der 90er vor allem im Osten eingestiegen bist, weil die ja auch für dich so eine erlebte Realität waren, wie das da abgegangen ist. Also du hast das ja auch sehr aus dir sozusagen genährt und gezogen. Wir können ja mal kurz einfach so einen Abriss deiner Biografie machen. Also du bist in Frankfurt-Oder geboren, 79, und bist dann, habe ich gelesen, 85 eingeschult worden. Und ich habe so einen Text von dir gelesen, wo du sehr traurig eigentlich über die Schulzeit geschrieben hast, weil die Schulen im Osten halt so eine Art Kaderschmieden im Grunde genommen waren, wo es einfach einen sehr politisierten Unterricht selbst schon für Grundschüler gab irgendwie.
Ja, das ist natürlich ambivalent. Ich weiß nicht, welchen Text du jetzt genau meinst.
Das war ein Text, wo du geschrieben hast, dass quasi auch nach der Wende sehr schnell deine Kindheit vorbei war, und dass es in der Grundschule so war, dass ihr irgendwie auf den Hinterkopf geschlagen wurdet, mit Holzlinealen auf den Tisch geschlagen wurde. Also es war ein sehr strenger, rauer Ton, und nach der Wende waren plötzlich die Lehrer alle ganz unterschiedlich und keiner wusste mehr so genau, was er jetzt eigentlich, wie er unterrichten soll und so.
Ja. Ja, das war die Situation, und da ist eben gerade so 90, 91, ich erinnere mich irgendwie, als uns das neue Schulsystem vorgestellt wurde, irgendwie von den Lehrern, irgendwie war, glaube ich, unsere Schuldirektorin damals in der Klasse und meinte so ganz einfach, es gibt jetzt hier drei Schulformen, irgendwie so Hauptschule, Realschule, Gymnasium, so Hauptschule kam dann irgendwann auch gar nicht mehr in Brandenburg, aber also wer eine Chance haben will, geht aufs Gymnasium, Punkt. Ja. So, also auch gar nicht pädagogisch, ich meine, wir waren 10 oder was irgendwie. Und das war schon, also das war einerseits super hart, was da kam irgendwie, also einfach, also erstens diese ganzen Autoritätsfiguren, so auch der mit dem Lineal auf den Tisch gekloppt hat irgendwie, der Mathelehrer irgendwie, so das waren ja in all ihrer Härte auch, waren das ja funktionale Autoritäten, an die man sich so gewöhnt hatte irgendwie als Kind, so auch, es war nicht schön so, aber. Und diese Figuren dann aber plötzlich brechen zu sehen, so, ja, dass der harte Lehrer, so, vor dem man echt Schiss hatte, plötzlich, ich weiß noch, der Mathelehrer hatte einmal 90 oder 91 so eine letzte Explosion, so, also der hat öfter mal so Reden gehalten, so, irgendwie wir hatten immer Doppelstunden bei dem, und der hat dann so, der tigerte dann so auf und ab mit seinem Holzlineal in der Hand, der war so, weiß nicht, 45, 50, sah auch eigentlich ganz gut aus, so, irgendwie, so ein 80er Jahre, so, Jean Michael Vincent, irgendwie so dieser Airwolf-Pilot, so sah der ein bisschen aus. Also gut aussehender Typ, irgendwie so sehr asketisch und aber immer auf und ab tigern in der Mathestunde immer mal wieder und irgendwas sagen so irgendwie. Und wenn ihr das nicht kapiert, dann hau ich euch die Ohren vom Stamm irgendwie und so und zu uns in der vierten. So. Ja. Und dann kam, wie gesagt, die Wende und der wurde merklich ruhiger. Und dann irgendwann hatte es irgendwie eine Demo gegeben. Ich weiß nicht mehr welche. Ich weiß nicht, ob es Nazi-Demo war oder ein Hul auf Marsch oder vielleicht sogar eine Demo, weiß nicht, der CDU oder was, irgendwie auf einmal war der schwer politisch irgendwie und hat gesagt, wir haben hier ein Land aufgebaut irgendwie so und das hat funktioniert und mit seinem Holzlinearschlug auf den Tisch und sagte, wir lassen uns das nicht nehmen irgendwie. Und wir so, ja, Kinder, völlig ratlos davor und danach war ganz große Stille. So. Also der wohnte bei mir in der Nähe, ich habe den auch manchmal auf der Straße gesehen, so sein Aussehen verlodderte zunehmend irgendwie, er rannte immer noch mit seinem Aktenkoffer rum. Ja. Und ich glaube, der war irgendwann auch kein Lehrer mehr, so irgendwie. Aber das gab es halt total oft zu sehen, so dass diese ganzen Figuren plötzlich überfordert waren. Es gab auch ein, zwei Lehrerinnen, an die erinnere ich mich, die haben Charakter gezeigt, so. Also die haben das halt, was passierte, sozusagen offengelegt und auch, dass das eine Herausforderung ist. Es gab so eine, die hat so meinen Begriff von Konservatismus ganz gut geprägt. Die war so eine zutiefst Biolehrerin, Frau Meier irgendwie so. Die war sehr bürgerlich irgendwie und so. Und hatte aber auch, die hatte Humor irgendwie. Mhm. Die ist tatsächlich geblieben irgendwie, weil die damals nicht involviert war und weil die auch danach die Zustände verstanden hat, weil die Brüche auch verstanden hat und dazu immer mal wieder einen Kommentar in der Hand hatte. Also die hat halt sozusagen ihr Format bewahrt so. Und wir waren ja total politisiert, ne? Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren bei Phoenix irgendwie an einem Tag der Deutschen Einheit so eine Rückblende, so von einer Sendung aus der ARD oder so von 1990 gesehen, und zwar vom Tag vor der Deutschen Einheit, also vom 2. Oktober 1990, wo die in einer Schule waren unter Fünftklässlern in Frankfurt-Oder, also mein Jahrgang, also irgendeine Schule. So. Ja. Und die Kinder werden so gefragt, irgendwie von der Reporterin so, was denkt ihr denn jetzt und was wünscht ihr euch und so, und die Kinder sagen sowas, naja, wir wünschen uns, dass keine Arbeitslosigkeit kommt und dass die Wirtschaft funktioniert und dass das mit den Neonazis nicht so schlimm wird, so. Und das ist ganz genau meine Erinnerung. Also wir standen jeden Tag auf dem Schulhof und haben gequatscht über Politik, so ohne Ahnung zu haben.
Ja,
so,
ja.
Also wer wird jetzt der nächste Chef und so, und irgendwie. Das mit dieser Konsumwelt, die ja dann auch gleichzeitig einbrach, auf einmal hatten wir halt einen Gameboy, auf einmal gab es das alles, was wir vorher nur in der Werbung gesehen haben. Ja, also es war ein großes Durcheinander irgendwie. Und ich bin, glaube ich, echt im Nachhinein froh, dass ich erst 10 war. So, ich glaube, die 15, 17, 18 waren, die sind dann irgendwo anders abgebogen. Das ist eine andere Generation dann gewesen. Die waren schon sehr drin irgendwie. Na, und auch 2 Jahre später wäre dann auch sozusagen, ich glaube, die Gesellschaft für Sport und Technik gekommen. Ich weiß es nicht mehr, da können jetzt irgendwelche ostdeutschen Profis können mir da klar widersprechen, aber man musste dann irgendwann ab der 9. Klasse, war man dann auch so uniformiert und marschierte über den Schulhof irgendwie für 3 Wochen oder so. Das ist alles an mir vorbeigegangen, zum Glück.
Nee, zuletzt hatte ich Romano hier im Podcast, der aus Köpenick kommt.
Ja.
Der hat erzählt, dass sie in der Schule noch so Handgranaten werfen im Sportunterricht geübt haben. Also mit so Granatenattrappen.
Also der Ostsportunterricht, der ist mir auch echt, den habe ich noch in Erinnerung. Das habe ich halt am allermeisten gehasst, weil da halt auch irgendwie so eine Verachtung gepflegt wurde gegenüber Leuten wie mir, die nicht sportlich waren. So, also das Einzige, was ich konnte, war Ausdauerlauf, weil da musste man bloß durchhalten.
Aber ich finde das so interessant, weil viele Sachen, die du erzählst, also ein autoritärer Mathelehrer oder ein übertrieben autoritärer Mathelehrer, Sportunterricht, der unsportliche Kinder verachtet wirklich, das sind ja alles, das habe ich alles auch so erlebt im Westen sozusagen. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Problem des Schulsystems, nicht ein Problem des Ostens gewesen oder so.
Ja, das mag so sein. Ich meine, man hatte halt im Osten noch das Problem, dass es halt diese ganzen Schutzinstitutionen so, die man sozusagen, also ich weiß nicht, wie damals der Unterricht war so, aber es gab ja, wenn irgendwas nicht funktionierte, gab es halt die Eingabe irgendwie. Und aber sozusagen so ein Rechtsweg oder sowas oder so, das war ja nahezu ausgeschlossen so. Und ich habe das als echt hart in Erinnerung. Also und ich glaube, meine Altersgenossen so, die aus dem Westen kamen, die erzählen dann schon immer auch so von diesen Öko-Lehrern, diesen 68er-Lehrern, die ja auch so ein generationelles Trauma im Westen zu sein scheinen. Ja. So. Das habe ich halt gar nicht gehabt. So.
Na gut, das stimmt, die hatten wir natürlich. Aber ich hatte auch, also unser Mathelehrer hat immer seinen schweren Schlüsselbund nach uns geworfen und
okay,
so.
Krass.
Wenn du den Riti abbekommen hättest, hätte das auch wirklich wehgetan. Ja. Das konnten sie halt alle mal rechtzeitig ducken, aber man romantisiert das ja auch und verklärt das auch total und findet das heute witzig. Aber eigentlich war das voll krass, dass der so ein schweres Metallteil nach Schülern geworfen hat, die irgendwie entweder so weggedöst sind oder irgendwie nicht oder unkonzentriert waren oder so. Das war ganz normal so. Und das Lustige ist, das ist so eine kollektive Erinnerung. Ich kenne viele Leute, die das auch von ihren Lehrern erzählen, an anderen Schulen. Und immer dieses Schlüsselbund, die einfach alle immer so einen Hausmeister eigentlich Schlüsselbund haben, den immer nach den Schülern geworfen haben. Das ist irgendwie, das scheint so eine 70er, 80er Jahre Lehrer-Eigenart gewesen zu sein. Es wurde da wahrscheinlich gerade, Schlüsselpädagogik wurde da wahrscheinlich gerade gelehrt oder so. Das finde ich erstaunlich, dass es sich dann da in diesen Grundfesten doch irgendwie gleicht.
Ich kann das halt schwer beurteilen tatsächlich. Also bei uns kam halt eben tatsächlich noch die Präsenz des sozialistischen Dogmas dazu, so, ja, ne? Also ja, dass wir Dinge tatsächlich aufzusagen hatten und zu lernen hatten ab der ersten Klasse und da auch nicht widersprochen wurde, so, mhm, oder werden durfte. Und was jetzt auch langsam so ein bisschen in die Aufarbeitung reinkommt, irgendwie, wo es auch viel Streit drum gibt, weil es ein beladenes Thema ist, ist eben irgendwie die Gewaltgeschichte auch im Privaten in der DDR, mhm, so irgendwie. Also da kenne ich viele Altersgenossen, die eben davon erzählen und berichten irgendwie so. Anne Rabe hat irgendwie im Merkur vor ein, zwei Jahren darüber mal sehr eindrücklich geschrieben, irgendwie, dass eben die Ohrfeige irgendwie relativ gängig war. Also ich spreche jetzt nicht von mir irgendwie, mhm, aber ich weiß es nicht. Ich kann es schwer einschätzen, inwieweit es im Westen genauso gab. Es gab im Westen auch konservative Milieus und Gegenden, mhm, irgendwie so, wo, mhm, das nicht anders gewesen sein mag. Aber ich habe das Gefühl, im Osten war dann halt auch immer noch das Ganze drumrum irgendwie. Der Staat, die Familie, ja, Normen, Männlichkeitsnormen auch irgendwie, die ich als nicht gut erlebt habe. So. Also da bin ich froh, raus zu sein, so tatsächlich.
Ja.
Auch immer wieder am 3. Oktober und am 9.11. vor allem.
Ja. Ja, du warst 10, als die Mauer gefallen ist.
Ja.
Und ich fand das so interessant, es war, glaube ich, sogar im gleichen Text, wie der, über den ich gerade eben gesprochen habe, dass du gesagt hast, der Tag war total aufregend und glücklich und danach war es vor allem frustrierend.
Ja. Ich habe das ja als Kind miterlebt, ne? Ja. So irgendwie. Also dieses Glück, dieses Glitzern habe ich als total unglaublich sinnliche Erinnerung. Also wir sind am 11.11. oder am 10. von Frankfurt aus ganz früh irgendwie von Frankfurt oder nach Berlin gefahren und dann am Grenzübergang hier Wollangstraße, das ist glaube ich hier, ja, ganz in der Nähe,
ja,
mhm, rüber. Und das war diese Welt. Also wir sind dann glaube ich auf dem Kuhdamm, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann Begrüßungsgeld abgeholt und, also entschuldige, die Geschichten gibt es schon ganz oft, ja, so, aber ich habe das halt selbst auch noch so drin.
Ja, ja.
Diese Joghurts und diese Sparbüchse, die wir bekommen haben auf der Commerzbank irgendwie so, wo uns jemand was geschenkt hat, auf einer Bank irgendwie so, ja. Ich bin bis heute bei der Commerzbank, entschuldige, darf ich mir nicht sagen.
Na, alles gut, doch, unbedingt.
Und das kann man nicht beschreiben so. Also wenn diese Konsumwelt auf einen eindringt, irgendwie man auf einmal das Gefühl hat, Teil davon zu sein, irgendwie dann erhebt einen das auch irgendwie, glaube ich.
Ja.
Zumindest ist das für mich so, glaube ich, so eine Kindheitserinnerung. Man gehört da irgendwie jetzt plötzlich dazu, man darf das alles haben irgendwie und so. Und man wird auch von dieser Konsumindustrie ja auch so umgarnt plötzlich so. Ja. Also die sagen so, die sind so alle voll nett zu einem irgendwie. Ja. Das als Kind kann man damit irgendwie, das kann man glaube ich nicht unterscheiden, was die so wollen. Und ich, ja, glaube auch vielen der Erwachsenen ging es so, dass die dann erstmal da standen und sagen, hey, okay, ihr seid alle so gut zu uns. Und das hat sich halt schnell umgeschlagen. Also das ist halt, als es an die Existenz dann ging von vielen, irgendwie war natürlich Wut da. Irgendwie.
Ja.
Das ist ja auch in jedem Ort passiert quasi irgendwie diese ganzen, ist mir auch erst später klar geworden irgendwie so, ich habe das als Kind natürlich miterlebt, aber dass diese ganzen Betriebe, diese Kombinate ja auch, also nicht nur vorgesehen lebenslanger Arbeitsort für viele waren, sondern daran ja auch so ein Riesen drumrum hing, soziale Einrichtungen, Fußballvereine, Kitas, Gaststätten, so Betriebssportgemeinschaften. Der Betrieb hatte ich ja eigentlich im Osten komplett umgeben so. Also ist nicht nur der Job weggefallen, sondern tatsächlich irgendwie ein soziales Gefüge.
Ja.
Das ist noch bei uns das Halbleiterwerk in Frankfurt oder die hatten halt einen Fußballverein mit eigenem, also Stadion noch nicht, aber schon eigenem Sportplatz und einer zweiten Mannschaft sogar. Alles weg.
Ja, das ist krass, wenn man das, ich habe es als Kind natürlich alles gar nicht kapiert. Für mich war das faszinierend. Ich weiß, dass im Jahr 89, also vor dem Mauerfall, plötzlich eine neue Schülerin bei uns in der Klasse war, die noch geflohen sind über Ungarn. Und die war dann so in meinem Alter, ich war ja dann, wie alt war ich, 12, 13, so die Ecke. Und mit der habe ich mich angefreundet. Wir haben auch so ein bisschen geknutscht und so. Und ich fand das wahnsinnig aufregend. Die hat mich dann mit nach Hause genommen und hat mir so ihren Thälmann-Pionierausweis gezeigt und so. Mhm. Und das war für mich natürlich, es war halt ein Clubausweis, ne? Also deswegen war ich da so, wow, was ist das? Ich war im Masters of the Universe Club, aber das sieht auch cool aus und so. Und ich fand das, ich hatte ein totales Interesse daran, aber mir war natürlich weder Tragweite noch Ernsthaftigkeit noch sonst was bewusst des Systems, aus dem sie kam. Aber ich wusste, dass sie auch deutsch ist, aber aus einer ganz anderen Welt kommt. Und das war, hatte ein irrsinniges Faszinosum für mich in dem Alter. Und für mich war die Vorstellung von der DDR aus der Kindheit natürlich geprägt. Und ich dachte immer, das habe ich noch heute vor Augen, dass in der DDR an jeder Häuserecke so eine Videokamera hängt, die die Leute überwacht, weil immer gesagt wurde, es ist ein Überwachungsstaat. Mhm. Und so habe ich mir halt Überwachung vorgestellt. Und deswegen war für mich immer an jeder Häuserecke in meinem Kopf so eine Kamera. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, die von da kam und so. Und dann hat die mir so erzählt von dem Leben da und so. Das war für mich total aufregend. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, als die Mauer gefallen ist, weil ich habe die dann auch als Last empfunden, so als Kind quasi. Und aber es war halt alles nur gefühlt. Ich war nie da, ich war nie in Berlin oder so. Ich habe das alles nie in echt gesehen. Aber es war für mich auch so ein total glücklicher Tag, weil ich gedacht habe, so, oh, endlich ist das weg irgendwie, diese Drohkulisse, von der ich immer nur höre sozusagen.
Ja, das muss ja auch aus dem Westen heraus irgendwie der Wahnsinn gewesen sein, dass diese ersten 40 Jahre der Bundesrepublik, dass da immer sozusagen so der aggressive kleine Bruder irgendwie ist, irgendwie so, ne, der ganz viele Kumpels hat irgendwie und so, richtig starke Kumpels noch irgendwie und so. Das ist eine Weltsicht, die, also der versuche ich mich immer wieder so anzunähern irgendwie. Ich versuche ja auch tatsächlich den Westen so zu verstehen oder das, was von ihm noch übrig ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so wenig, denke ich. Ja. Aber ich fand es jetzt beim Jahrestag von 9/11 so interessant, dass halt so viele Leute gesagt haben, auch in meinem Umfeld, so auch aus meiner Generation, das war der Moment, der mein Leben verändert hat. Also da gibt es ein Davor und ein Danach. Ja. Und da denke ich immer so, ich kenne viele Altersgenossen, die halt sagen so, naja, ich habe das damals offen gesagt nicht so gut mitbekommen. Also die Eltern haben uns vor den Fernseher gesetzt und uns wissen lassen, das ist jetzt was Großes, aber dann hat sich halt auch nicht so viel verändert. So. Ja. Was eine völlig legitime biografische Erfahrung ist, so was will man da machen irgendwie so. Ja. Aber das ist schon noch sichtbar so irgendwie, dass für Ossis die Zeit in vor und nach 89 vor allem zerfällt so. Ja. Ich war jetzt neulich in Wuppertal auf einer Volkshochschule bei so einem Gespräch irgendwie so, das war total interessant, weil mir das da auch einfach auch nochmal klar geworden ist irgendwie und wir uns da übereinkamen, nach meiner Erinnerung, dass die das halt tatsächlich anders haben. Ist ja auch nicht schlimm so, ne? Ist ja eigentlich vielleicht auch das zu wissen, dass wir sozusagen nicht mehr den nationalen Kanon haben, so irgendwie, ja. Also ja. Das musste ich auch erstmal verstehen, so, ja. Ich dachte immer, die Bundesrepublik besteht aus, ja, 54 Fritz Walter irgendwie so und die ganze Zeit dahinter Adenauer, dann irgendwann Rudi Dutschke und Willy Brandt irgendwie und dann Helmut Kohl und dann kamen auch schon wir, so irgendwie. Ja. So, dass wir alle dieselben historischen Marker haben, so. Ja. Ist ja gar nicht so. Und vor allem, ich glaube, viele Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, so, da muss man sich mit Menschen unterhalten, die irgendwie türkische Wurzeln haben, für die gibt es ganz andere Marker noch. Ne? Also ja, für die ist die Aufdeckung des NSU zum Beispiel
Solingen ein Ding auch
irgendwie. Und so. Ja. Und das wäre natürlich halt irgendwie eigentlich ein cooles Land irgendwie so, ne, in dem sozusagen diese verschiedenen Kanonisierungen miteinander im Dialog stehen und sich wiegen gegenseitig. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber
ja, also ich weiß nicht, ich habe dann mit meiner Mutter und meinem ältesten Bruder haben wir ferngesehen, als ich glaube, das war es 3. Oktober oder was, 9. November, weiß ich nicht mehr genau. In einem der beiden Daten haben wir ferngesehen, weil dann so um Mitternacht die Grenze geöffnet wurde. Wahrscheinlich war es 3. Oktober, weil dann aber Mitternacht wieder, genau, weil dann 3. Oktober, Mitternacht war Wiedervereinigung.
Ja.
Und dann weiß ich noch, haben wir in der ARD geguckt. Und dann hat der ARD-Reporter dann gesagt, ja, und jetzt sind wir gleich wieder ein Land. Und dann war Mitternacht durch. Und wir sind hier gerade in der Charité. Hier ist das erste deutsch-deutsche Baby geboren. Und jetzt rufen Sie uns an, wenn Sie einen Namensvorschlag haben. Und mein Bruder hat gesagt, wir rufen jetzt an und sagen Adolf. Und so. Und dann saß so die ganze Familie lachend vor dem Fernseher. Und das ist auch noch so eine super prägnante Erinnerung, dass diese Gaga-Berichterstattung, hier ist das erste deutsch-deutsche Baby geboren.
Und dazu muss man halt wissen, das habe ich auch erst im letzten Jahr erfahren, irgendwie, dass der 2. Oktober eigentlich, also dass da in vielen ostdeutschen Städten irgendwie tatsächlich konzertierte Übergriffe von Nazis stattfanden. Irgendwie.
Wirklich?
Ja, die haben irgendwie Häuser angegriffen, in Frankfurt-Oder haben sie irgendwie an der Grenze randaliert irgendwie. Da gab es tatsächlich richtig, also in vielen, also die haben, glaube ich, die Initiative, die heißen 2. Oktober 1990.de oder sowas tatsächlich. Und die haben diese ganzen Fälle gesammelt und da sind 13 Städte irgendwie, in denen sozusagen Übergriffe auf ja, linke Zentren irgendwie, Asylbewerberheime, aktenkundig sind. Also die haben das halt nachvollzogen.
Aber so als, aber was ist, was war die Idee dahinter? Also bevor wir, bevor es zu Deutschland gehört, oder?
Man muss sich halt klar machen, dass die Atmosphäre irgendwie so vor dem 3. Oktober halt natürlich auch, da gab es halt auch ein starkes nationales Sentiment irgendwie. Mhm. Und gerade auch irgendwie in rechtsradikalen und rechtsextremen Kreisen ist das als erste Stufe einer nationalen Wiedergeburt begriffen worden irgendwie. Und die Nazis hatten, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt, die hatten richtig eine Bugwelle so irgendwie. Ich habe das auch ein paar Mal gehört, nachdem ich dieses Hashtag irgendwie dann da irgendwie getwittert hatte. Da haben sich auch Leute gemeldet und haben halt gesagt, so du mit deiner Spät-90er-Erfahrung irgendwie so dramatisier mal nicht so. So. Also die frühen 90er, die waren noch übler so irgendwie, ja. Und das ist halt zum Beispiel, das ist eine Sache um den 3. Oktober rum, die, über die nie gesprochen wird so irgendwie. Also inzwischen sind wir zum Glück so weit, dass man dann auch darüber spricht, dass das halt in den 90ern für viele Ostdeutsche jetzt nicht die Traumerfahrung war so und auch danach nicht. Aber dass eigentlich auch zum dass genau an diesem Tag auch in der Nacht davor schon, also in derselben Nacht eigentlich, an vielen Orten irgendwie rechtsradikale Ausschreitungen waren. Das ist kein Thema. Und da finde ich zum Beispiel, dass diese Monokanonisierungskultur tatsächlich ein bisschen aufgebrochen werden könnte irgendwie. Da braucht man halt auch die Stimmen von, nicht nur von Ossis, sondern eben auch von Menschen mit Migrationshintergrund, POC-Persons.
Na. Wann hast du denn das erste Mal oder was ist so deine erste Erinnerung, in der du Rechtsradikalismus erlebt hast als Jugendliche? Oder als Kind, keine Ahnung.
Die erste müsste ich tatsächlich überlegen, so. Also so chronologisch, ich könnte halt die dringendsten erzählen. Die erste war, glaube ich, tatsächlich die Feststellung, dass die irgendwie, also dass sich halt eine neue Klamottenkultur entwickelte an der Schule, so. Und das, glaube ich, relativ schnell einfach irgendwie nach der Wende. Also dieses, das war ja auch so, das sah auch so scheiße aus. Dass diese Typen so auf einmal alle, also Bomberjacke und irgendwie dann diese komische Kopf voller Glatze und vorne noch so ein, zum Teil noch so ein Pony stehen lassen.
Oh ja,
so.
Stimmt, das war besonders gut.
Und dann aber Aktenkoffer alle. so Ausläufer dieser Yuppie-Kultur, so, ja. Das sah so scheiße aus. Und dann habe ich halt Graffitis gegenüber unserem Klassenzimmer irgendwie und so. Und genau. Und das ist das erste Mal, die erste Rennerei war, es gab damals diesen Fußballverein irgendwie, den ich geliebt habe, FC Vorwärts Frankfurt Oder, spielt heute, glaube ich, in der Brandenburg-Liga, heißt auch anders, hat andere Farben, aber die waren in den 80er Jahren, waren die im UEFA Cup und haben gegen Juve gespielt und auch nur 1-2 verloren. So, also so, die waren nicht schlecht zu Ostzeiten.
Waren das die aus dem Halbleiterwerk?
Nee, das ist ein anderer. Das ist lustig, ja, nee. Pass auf, also ich finde ja die Geschichte des FC Vorwärts Frankfurt, die gehört erzählt, weil die waren nämlich, die hießen vorher ASK Vorwärts Berlin und Vorwärts wurden immer Armeesportvereine benannt irgendwie. Ja. Und die waren auch mal DDR-Meister und so. Und dann waren die aber, wenn ich es richtig verstanden habe, also es gab ja schon in Berlin hier den BFC und Union und das war jetzt Verein Nummer 3 und die haben jetzt halt… Die haben da so Strukturpolitik betrieben und irgendwann in den 70ern einfach beschlossen, der Verein zieht jetzt nach Frankfurt irgendwie. So. Und dann war der bei uns und hat auch an diese, also sind nie wieder Meister geworden, aber echt noch ein paar Mal UEFA Cup. Und ich bin halt dahin und ich erinnere mich total stark irgendwie so, dass das in Mitte, Ende der 80er zu DDR-Zeiten, das war ein totaler Meckerverein. Ja? Also Stadion der Freundschaft, 20.000, passten da rein, war nie voll. Und ich bin da mit meinem Vater immer hin. Und die haben von Minute 1 haben die angefangen, die Spieler voll zu schnauzen. Also das war unglaublich. Ich kenne diese Fankultur des Westens. Die habe ich echt erst später kennengelernt, so, weil die haben so rumgeschnauzt. Jetzt bewegt eure Arsche, verdammt nochmal. Kann doch nicht wahr sein. So war für mich Fußball so. Ja. Naja, und nach der Wende, da gab es dann halt dieses eine Jahr, in dem, 1991 war es, glaube ich, in dem sozusagen die gesamte DDR-Liga ein letztes Jahr hatte und das hieß so, die ersten zwei Vereine kommen in die Bundesliga, Platz 2 bis 6 kommt, glaube ich, in die zweite und die Vereine darunter, die kommen Amateur.
Da gucken wir mal, ja.
Die werden Amateur, höchstens Dritte. Ja. Ja, und es war halt Kackjahr, Frankfurt war gerade aufgestiegen und irgendwie ist direkt wieder abgestiegen irgendwie und so. Und die sind dann auch, also für die ging es richtig bergab. Aber ich erinnere mich irgendwie, also da zum ersten Mal an Hool Riots irgendwie. Also wie mich mein Vater so tatsächlich an die Hand genommen hat nach dem Spiel und weggezogen hat, weil dann so Dutzende, Hunderte so eine Rennerei gemacht haben direkt vorm Stadion.
Ja. Nachdem also, so eine Rennerei, das klingt so harmlos, aber halt einfach eine Jagd.
Das war, Menschen, ja. Ja, das ja. war, also das war, das weiß man ja auch irgendwie so, ne? Da gab es Verletzte und Tote irgendwie und so und die Gewalt, die damals anfing in der Luft zu liegen, so die hat man auch als Kind einfach verstanden, so irgendwie. Und ich habe echt irgendwie eigentlich erst als ich aus Frankfurt raus war, mit 20 oder so, kapiert, wie eigentlich Deutschland so normalerweise sein soll, irgendwie, so, und als ich nach Hamburg gezogen bin, so, ja. Ich habe das in dem Buch irgendwie dann auch aufgeschrieben, so dass man einfach so an der Straße so stehen bleiben kann und gucken kann so und nichts passiert so. So. Ich habe dann immer irgendwie so, ich habe irgendwie, meine Erinnerung an die 90er in Frankfurt, es ist halt schnelles Gehen so, ja. Einfach als Teenie. Also nicht irgendwie lange stehen bleiben irgendwie. Da wird es aber eben auch Leute geben, die haben andere Erfahrungen gemacht irgendwie so, das will ich dort immer dazu sagen so.
Ja.
Aber für mich war das so irgendwie, also das kam sozusagen, das hat so ein bisschen das Ende meiner Kindheit markiert, als ich diese Gewalt gesehen habe. So. Ja, und dann zog das halt überall hinein. Also es war halt irgendwie tatsächlich sogar im Freundeskreis irgendwie. Also was man als Kind an Freunden hat, aber irgendwie, ich erinnere mich, meinen ersten Kuss habe ich auf einem kleinen Dorf bekommen, irgendwie mit 100 Einwohnern irgendwie, nicht so ewig weit von Frankfurt entfernt irgendwie. Und da war so ein kleiner Jugendclub. Kleines altes Posthäuschen mit einer Stereoanlage und einer Couch drin, so irgendwie bezahlt vom Land für die Kinder des Dorfes, und das waren halt 5 oder 10 und irgendwie eine davon war halt die ich zum ersten Mal geküsst habe, so, und das war ganz traumhaft, und irgendwie als ich das nächste Jahr dann da wieder hinkam, so, waren die aber alle Faschos geworden, also fast alle, und weil die aus dem Nachbardorf auch Faschos waren, und da hatte sich dann rumgesprochen, so, ich sei ein Kiffer, so, ich war da 14. Er hatte wahrscheinlich mal damit angegeben, hatte aber noch nie gekifft zu dem Zeitpunkt irgendwie. Und dann haben die mich richtig verjagt, also die haben mich eingeladen in diesen kleinen Jugendclub unter einem Vorwand so.
Ja.
Und dann war die Tür zu und ich saß eine Weile da und dann kam von hinten eine Faust auf einmal aus dem Nichts. Und dann halt so 5 oder 10 Typen, so einer auf mir drauf und die anderen haben mir alle Tritte verpasst so irgendwie.
Wahnsinn.
Nee, da war ich 15, ja. Ja. Also der erste Kuss war mit 14, aber da war ich 15.
Ja.
Und dann war so dieses Dorf für mich tabu danach. So, ich konnte da nicht mehr hin. Und so, sowas war bei mir ganz viel so. Also einfach Orte, wo ich nicht mehr hin konnte einfach.
Ja.
So,
ja. Du hast auch mal so eine Geschichte erzählt von so einem Ort, wo du mit einem Freund manchmal in den Ferien warst. Mhm. Und dann ein Jahr später waren die auch alle Faschos und die haben euch dann so eingekreist und umzingelt und ihr habt da einfach wirklich um euer Leben gefleht sozusagen.
Naja, wir haben also um unser Leben so, also in der Situation, wir waren halt in Panikmodus so und haben halt einfach nur geredet. Also wir haben geredet und geredet und geredet, damit die aufhören, also damit die uns nichts tun so.
Ja.
Und die haben uns ihr Dilemma sogar ganz klar offengelegt. Das war auch so absurd irgendwie. Einer von denen, der hieß glaube ich Sascha oder so, war dann halt so Dorfkumpel von meinem Freund. Und meinte halt, ich mag euch, ehrlich. Aber wisst ihr, ihr seid halt auch Zecken. Was soll ich denn jetzt machen?
Nein.
Was soll ich denn jetzt machen? Und wir so, Mann, lass uns jetzt gehen irgendwie, hör auf, lass uns. Und so ging das eine Stunde oder so. Und dann haben sie gesagt, lasst euch nie wieder blicken, ja. Und das war, ja, absurd eigentlich.
Total absurd. Aber wie kann das sein, dass in so einem Land, also es gibt so viele Theorien und so viele Leute haben geglaubt, da irgendwie einen Schlüssel für gefunden zu haben oder haben sich die unterschiedlichsten Dinge darüber gedacht oder ausgedacht oder wie auch immer, aber ich check das immer nie, wie das sein kann, dass, also beziehungsweise wir verstehen ja alle Jugendkultur, wie Jugendkultur auch funktioniert und so und dass wie schnell sich so ein Angebot verbreiten kann, wenn das aufregend ist und wenn das spannend ist und wenn das vielleicht auch die größtmögliche Rebellion ist und wenn sozusagen gerade das Land, in dem man aufgewachsen ist, ein sozialistisches, kommunistisches Regime war, dann ist natürlich die größtmögliche Rebellion rechts zu sein und Nazi zu, also das, was immer als Staatsräson, als böse benannt wurde, das dann zu sein, das ist dann natürlich die größtmögliche Rebellion, die es gibt. Aber es ist doch trotzdem so unverständlich, dass Freunde, Freundschaften, Menschen, die zusammen ihr Leben und ihr junges Leben vor allem verbracht haben, weil gerade als Jugendlicher ist dein Horizont ja, da ist ja ein Jahr eine Ewigkeit so in etwa, dass die so schnell diesen Hass mittragen konnten und mit ausleben konnten. Das ist etwas, wo ich immer, was für mich immer so ein Riesenrätsel ist irgendwie.
Naja, man muss sich halt vor Augen führen, dass da halt ein Staat zusammengebrochen war. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Krise oder sowas irgendwie so, sondern das betraf halt alle Teile der Gesellschaft, also inklusive der Sicherheitsbehörden, der Politik, aber auch natürlich wirkte das in den kleinsten familiären Raum rein. So, das fand überall statt, also im Guten wie im Schlechten. So, man konnte diesem Umbruch nirgends entgehen, nirgends irgendwie. Und da, wenn man das sich vor Augen führt, dann ist man eigentlich schon relativ nah bei der Situation, wie sie so in internationalen historischen Disruptionen so im politischen Raum so sind, ne? Also so Nachkriegsländer irgendwie, Bürgerkriegsländer. Da passiert was mit Menschen. Also es entstehen neue Rationalitäten, es entstehen neue Netzwerke, auch neue Narrative, neue Erzählungen von den Bösen so. Und das kann eine Dynamik entwickeln, die tödlich sein kann unter Umständen. Und ich meine, Srebrenica irgendwie, der Bosnienkrieg, also Ruanda, was kurz irgendwie 1994 geschehen ist, irgendwie so. Es gibt ja auch bis heute einfach Beispiele, wo sozusagen Mehrheitsformationen innerhalb der Gesellschaft sich gegen Außenseiter wenden und auf einmal zu brutaler Gewalt greifen, irgendwie, die auch vorher Nachbarn waren, so, ja. Also die irgendwie vorher interagiert haben, bis hin ins Freundschaftliche. Solche Prozesse sind möglich und das gehört zum Beunruhigendsten, was es gibt, so. Also tatsächlich. Und ich glaube, dass da irgendwie in den 90ern so ein bisschen was davon zu sehen war. So, also so ein dezivilisatorisches Moment, so ein Moment, in dem die Fügung, in der die Bundesrepublik eigentlich seit 1949 lebte, irgendwie, also dass da immer irgendwas von außen oder von innen das stabilisiert hat, einfach nicht da war. So, und dann werden Menschen zu Wölfen mitunter. So, und das davor ist kein Land nie sicher, so keine Gesellschaft, glaube ich. Andererseits kann man natürlich schon was dagegen tun, dass sowas passiert irgendwie so, ja. Also,
ja. Aber es war nicht politischer Wille damals. Also die Idee war ja quasi erstmal, also für die Westpolitik war es erstmal so, war das ja erstmal das große Schulterklopfen. Also Kohl hat ja erwartet, dass er jetzt heilig gesprochen wird, so in etwa. Das hat man, und dann hat man ja auch quasi diese Erwartungshaltung und die Diskrepanz zu dem, wie es dann kam, hat man ja zum Beispiel auch, wir erinnern uns alle an diese Bilder, wie er da auf die Eierwerfer losgeht, weil er das überhaupt nicht fassen kann, dass er kritisiert wird sozusagen, weil er diese Leute doch gerade alle befreit hat mit seinen eigenen Händen, so in etwa. Und wie der dann da völlig die Kontenance verloren hat, weil die das halt scheiße fanden, wie er das gehandelt hat, alles, was nach dieser Maueröffnung kam.
Ja, ich finde zum Beispiel auch, also sowas wie, ich weiß nicht, Bischof Vorode wird dir was sagen, irgendwie so, ne? Diese im Kali-Bergwerk irgendwie oder Kali-Kumpelstreik, Hungerstreik irgendwie. Das gab ja sozusagen zu dem Zeitpunkt auch schon, also wirklich manifeste Demonstrationen des Unwillens irgendwie und der Verzweiflung einfach. Auch Dinge, die ich glaube, wären sie im Westen geschehen, glaube ich, nochmal völlig anders rezipiert worden wären, weil dort Journalisten und Politiker tatsächlich jemanden gekannt hätten, den sie über drei Ecken kennen, irgendwie so, was weiß ich, irgendwie, wie ja Westdeutschland auch funktioniert. Ja. Medien, Politik sind ja sozusagen in alle Ecken der westdeutschen Gesellschaft, in Klammern mit Ausnahme der Migrationsteile, irgendwie doch irgendwie immer ja verwurzelt, vernetzt gewesen, so irgendwie. Das hat ja auch dieses Westdeutschland, glaube ich, zum Teil ausgemacht, so. Und das jetzt aber war für jemanden wie Helmut Kohl offensichtlich gar nicht zu begreifen. Und damit auch für einen großen Teil der politischen Eliten. Und das hat übrigens nicht nur auf der rechten Seite stattgefunden, sondern auch auf der linken so, ne? Ich weiß nicht, kennst du Schillys Banane irgendwie? Hast du davon mal gehört?
Nee, also weiß ich gar nicht.
Das ist ganz erschreckend. Otto Schilly, ne? Ja. Der spätere Bundesinnenminister, damals noch Mitglied der Grünen. Und die Grünen haben ja wirklich stark verloren.
Ja, RAF-Anwalt früher und so.
Genau, so ein westlinker Held eigentlich. Genau. So, ne? So, bis er dann Innenminister wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Der hat 1990 nach der ersten Volkskammerwahl, glaube ich, ja, 18.3., wo ja die CDU so stark abgeschnitten hat. Ich glaube, sie hatten sogar absolute Mehrheit. Nee, nicht ganz. Aber ist er gefragt worden im ZDF hinterher, irgendwie vor laufender Kamera, so, wie erklären Sie sich dann, was da passiert ist heute so mit den Ostdeutschen, dass die alle CDU gewählt haben. Und der holt tatsächlich aus seinem Jackett eine Banane raus und sagt, das hier ist passiert.
Oh Mann, ey.
Das ist... Das ist, also das hat für mich irgendwie sozusagen die Haltung auch vieler Westlinker zum Thema versinnbildlicht. Also es gab schon Habermas und so, Leute, die gewarnt haben, irgendwie auf einer hohen Metaebene, irgendwie, die auch verständlich war, aber es gab eben auch irgendwie einfach sozusagen so eine Attitüde von, das passt uns jetzt einfach weltpolitisch überhaupt nicht. Ja, ihr Ossis, so. Dass der Kohl wiedergewählt wurde, dass ihr jetzt da seid, irgendwie ganz andere Probleme habt, dass unsere, was weiß ich, Erzählung vom Sozialismus gesmasht wurde, so. Also bis die Linken mit einigen Ausnahmen auch irgendwie sozusagen den Osten irgendwie für sich zum Thema gemacht haben, das ist zum Teil, glaube ich, bis heute nicht so irgendwie.
Ja, das ist ja vernachlässigt worden als Thema überhaupt.
Ja, die Ossis waren von vornherein halt auch irgendwie, das muss man schon sagen, sie sind halt irgendwie als Teil der Bevölkerung begriffen worden, der ganz klar zu lernen hatte irgendwie. Ja. Und zwar auch das nicht nur auf der politischen Ebene, sondern echt individuell. Also mein erster Chef im Westen hat dasselbe erzählt wie manche Politiker, nur noch schlimmer so irgendwie. Ne? Also die Message war ja so, jetzt lernt mal, wie das hier funktioniert irgendwie, macht uns Platz. Und dann kann vielleicht was werden so mit euch. Und das ist natürlich, muss man sich auch vorstellen, so irgendwie, dass wie die Bundesdeutschen in die Demokratie reingegangen sind, nämlich als Eckpfeiler einer globalen Allianz gegen den Kommunismus, auch noch praktischerweise derselbe Feind wie damals, ausgestattet mit irgendwie einem wachsenden Selbstbewusstsein, weil, wie gesagt, Fußball, WM, Marshallplan, Wiederbewaffnung, das ist ja alles eine fortlaufende Erfolgsgeschichte. So. Ja. Dann der Wohlstand, den jeder Einzelne dann erzielen konnte, die Waschmaschine, das Auto. Die ersten 10, 20 Jahre des Westens vergingen ja damit, dass da irgendwie vor allem die Normalbevölkerung einfach gepäppelt wurde, so. Ja. Mental wie ökonomisch, so. Und das ist im Osten überhaupt nicht passiert. Genau das Gegenteil ist passiert, so.
Ja, das ist richtig, der Osten ist ausgenommen worden wie eine Weihnachtsgans. Also man muss ja sagen, mit den ganzen Kombinaten, mit den ganzen Firmen, Fabriken, da wurde so ein bisschen, wie man so schön sagt, das Tafelsilber verkauft. Und der Rest wurde sich dann einfach selbst überlassen. Das ist ja diese ganze Treuhand-Story auch und so. Aber auch kleinere Geschichten. Also Leute, die, ich habe zuletzt irgendwann, für mich ist ja Musik und Popkultur mein großes Thema. Ich habe mal so ein Porträt gelesen über so ein Plattenlabel irgendwo aus Wuppertal oder so. Die haben immer so schlechte Live-Mitschnitte, so Bootlegs gemacht von großen Bands und die selbst gepresst und die liefen immer so einigermaßen. Und als dann die Mauer gefallen ist, haben die sofort 5 Vertreter in die ganzen Läden nach Leipzig und so weiter geschickt und gesagt, sag hier Fleetwood Mac, U2, können die alles haben, kostet 30 Mark und so, und haben dann da ihre Platten verscherbelt und einfach irgendwie ihre Kohle gemacht. Weil sie halt natürlich auf glückliche Abnehmer getroffen sind, so, die einfach noch keine Ahnung hatten, was denen da angedreht wird. So.
Ja, das genau, also auch das erste Auto irgendwie, die erste Versicherung und so. Ich meine, das ist halt auch alles wahrscheinlich zum Teil, also ich muss mich da immer ein bisschen dämpfen, so, weil einerseits gab es wirklich ganz fantastische Leute, die aus dem Westen rübergekommen sind, im Osten irgendwie in Behörden, in Unternehmen gearbeitet haben irgendwie. Ich denke immer an Erado Brautenberg, das war Beamter aus NRW, der ist dann Frankfurter Oberstaatsanwalt geworden in Frankfurt-Oder und hat die Nazis so unter Verfolgungsdruck gesetzt. So. Ja, da hat sich wirklich was verändert. So. Und davon gibt es auch viele Geschichten und auch es gab auch bei manchen irgendwie den Willen, dem Osten tatsächlich aufzuhelfen. So irgendwie. Ja. Also selbst Helmut Kohl wird natürlich gedacht haben, wir helfen dem Osten. Das ist ja nicht, wir machen die jetzt klein, so, sondern da kommt einfach ein ökonomisches Dogma, das damals herrschte und auch lange danach noch, zusammen mit fehlender Reflexion darüber, dass das jetzt nicht einfach nur 18, 17 Millionen glückliche Schäfchen sind, die einfach den richtigen Weg geführt haben wollen. Aber so hierarchisch, wie die Westgesellschaft eben selbst auch zum Teil noch war, war das jetzt nicht automatisch, dass das jetzt sozusagen alle erkennen, so irgendwie. Also insofern will ich jetzt auch gar nicht einen krassen die krassen Vorwürfe machen so irgendwie oder Menschen irgendwie herabreden, die sich da wirklich groß reingehängt haben irgendwie und auch bis heute noch. Ich kenne Beamte, die sind 91 rübergekommen, die fühlen sich als Ostdeutsche so irgendwie und denen kann man das auch nicht absprechen und denen kann man auch nicht absprechen, was geleistet zu haben für den Osten. Also insofern, die ganze Geschichte ist immer noch differenzierter, als man es gerne hätte irgendwie. Aber Fakt ist irgendwie, für viele Ostdeutsche ging es richtig bergab und viele Westdeutsche haben das richtig lange nicht gesehen so.
Ja. Und war dir dann relativ schnell klar, also ich meine, du hast ja dann da in Frankfurt noch Abitur gemacht und wolltest du dann schnell in den Westen? Du bist ja dann, also ich meine, war ja Hamburg, du bist ja nach Hamburg gegangen und das ist ja im Grunde genommen, finde ich, eine der westdeutschesten Städte, die es gibt. Ich finde,
findest du?
Ja. Ja, ich finde das so, also Hamburg ist wie der Kudamm, finde ich. Das ist so ein 80er-Jahre-Westen, weil so München, das hat sowas Alpines, also da hat man auch so ein Österreich-Gefühl und so. Und Köln, das ist irgendwie so, das Rheinland ist ein eigener Planet irgendwie. Das ist so, das ist zwar westlich, aber es ist auch so von allen Ländern, die dann rum sind, irgendwie mitgeprägt und so. Aber Hamburg, das ist so, das ist einfach alles so deutsch, finde ich, und so westdeutsch.
Das ist interessant, weil ich glaube, Hamburg würde sich selbst gar nicht so sehen, ne?
Das kann sein, ja, das kann gut sein, ja, das stimmt.
Ich weiß, es ist eine interessante Frage, welche die westdeutscheste Stadt von allen eigentlich ist. Ich habe eine ganze Zeit immer gedacht, Hannover irgendwie oder so.
Na, Hannover ist die deutscheste Stadt von allen, weil es halt keinen Dialekt gibt und so. Es ist halt so ein Verwaltungstrakt als Stadt irgendwie.
Ja, und aber auch dieses zusammen, ne, ist mir irgendwie so Gerhard Schröder und der VW-Konzern und man kennt sich und Carsten Maschmeyer und nee, Hamburg war
Ja, weil so auch so durch, zum Beispiel auch durch die Presselandschaft, ne? Stern, Spiegel, also als der Stern auch früher auch noch groß und eine Sache war und der Spiegel unter Augstein, aber auch Springer früher, die Zeit und so, also alles, was so meinungsmachend war, kam halt aus Hamburg irgendwie. Das,
ja, ja, und ich kam da hin und fand erstens genau die ganze, 19 war ich und irgendwie so, kennst du so Teenager, Abiturienten, die voll stolz mit dem Spiegel unterm Arm rumrennen und denken, das ist so Distinktion. So in meiner Spätphase in Frankfurt war ich ein bisschen so drauf irgendwie.
Ja, ich bin auch, so bin ich mit 16 oder mit 15 mit der Specs durch die Schule gelaufen. Nichts verstanden, aber ich wusste, alle anderen verstehen noch weniger.
Genau, und das fand ich cool und auch diese ganze Hamburger Hip-Hop-Sache irgendwie, Beginner und klar, irgendwie 5 Sterne und so. Ja. Und dann halt Hamburger Schule und so und irgendwie das alles hat ein Bild ergeben von außen, von einer Stadt, die irgendwie also einfach vor Coolness nicht laufen kann. So ja, irgendwie. Und dann gab es aber ein paar echt irgendwie, also so ein paar Downer irgendwie. Das allererste war das Wetter tatsächlich.
Ja, und das
wusste ich halt nicht. So. Das habe ich 3 Wochen, bevor ich umgezogen bin, habe ich mal mit einem Hamburger gesprochen und der meinte, ja, das Wetter ist scheiße. Okay, und dann tatsächlich, ich meine, für mich war das Bild auch so ein bisschen, okay, ich verlasse diese Fuck-Nazi-Stadt, so, ihr könnt mich mal, so ja, irgendwie, ich gehe jetzt in die liberalste, weltoffenste Stadt Deutschlands irgendwie und so und irgendwie. Dann war ich halt 1,5 Jahre da und dann kam halt diese Bürgerschaftswahl 2001 irgendwie.
Schill war das. Ja.
Ich dachte wirklich, 20% Schill irgendwie. Zweiter Bürgermeister und der macht da auch noch weiter und so. Da hat man mich auch von meinen Illusionen so ein bisschen geheilt irgendwie. Und natürlich, ich habe dann halt irgendwie tatsächlich ein Jahr lang in einem Zoofachmarkt irgendwie gearbeitet, irgendwie in Oststeinbek. Das ist also am Rand von Hamburg, am Ostrand, also der harte Rand von Hamburg. Und das war halt echt so eine Welt von Gewerbegebieten und Hochhäusern und irgendwie Umgehungsstraßen und Autobahnen und Pausenräumen und ranzigen Dönerläden und so. Wo man jetzt nicht sozusagen die große, weite Welt gespürt hat irgendwie. Ja. Und da gab es dann auch, ich habe da wirklich auch ein paar coole, aufrechte Leute kennengelernt so, aber auch echt ein paar ungute so. Also es gab zum Beispiel, also das habe ich, also das stimmt halt wirklich, ne, die haben mich Udo genannt irgendwie. Also ich habe in einem Zoofachmarkt als Fachberater gearbeitet. Ja. Das war ein Extended Praktikum über 12 Monate für wenig Geld so. Um später in die USA zu kommen mit meinem Wissen, was ich über die Zoofachbranche gesammelt habe. Denn man wollte mich, also die Geschichte habe ich ansatzweise im Buch erzählt, es gab die Idee irgendwie von einem Verwandten von mir in den USA, einen Zoofachmarkt zu gründen in Florida, in Jacksonville.
Ja.
Und dafür, das sollte ich machen, dafür würde ich dann 30.000 Mark bekommen, wenn ich das schaffen würde. Und dafür müsste ich aber erstmal die Branche kennenlernen irgendwie, und zwar in Hamburg irgendwie so.
Ein relativ kühner Plan, möchte ich sagen.
Voll, aber ich war halt 19 irgendwie oder was irgendwie und dachte, ja geil irgendwie und so. Und der das mir angeboten hatte, war auch vermögend tatsächlich, also es war dem abzunehmen so, auch dass der das machen würde, war ein Großunternehmer so, also mittelständischer Unternehmer. Und dann bin ich halt nach Hamburg gekommen. Also beziehungsweise er hatte mir gesagt, das war noch in Frankfurt, du kannst dir die Stadt aussuchen, aber Hauptsache du gehst in irgendeine Stadt im Westen, weil im Westen sind die serviceorientiert, im Osten können die das nicht irgendwie. Im Westen haben sie den Kapitalismus verstanden. Und dann habe ich halt überlegt, so ja, Hamburg irgendwie. Und dann war ich da in diesem Zoofachmarkt als letzter Depp so quasi. Also ich habe irgendwie 3 Monate lang nur da im Gewerbegebiet auf dem Hinterhof irgendwie so Pappkartons zusammengefaltet, damit die in die Pappcontainer reingepasst haben, damit der Pappcontainer später abgeholt werden konnte. Und dann später bin ich aufgestiegen in die Aquaristik irgendwie so und konnte dann richtig Fachverkaufsgespräche führen. Aber ich schweife ab.
Der nee, Punkt ist, was hast du denn für Fisch? Welcher Fisch lief denn am besten?
Naja, halt klar, Guppies irgendwie und so, der Standard halt, die, ne, also
diese, ich hatte mal ein Aquarium, ganz kurz, weil die mir sofort verreckt sind und ich mich nicht drum kümmern konnte und so. Aber da, ich war so, mich nicht drum kümmern konnte.
Das haben die Kunden auch immer gesagt.
So verantwortungslos war. aber ich war so fasziniert von diesen Putzerfischen. Da habe ich gedacht, das ist ja genial. Ja. Wieso ist nicht jedes Aquarium voll davon? Das ist,
diese Wälze.
Ja, da macht, die machen einfach die Dinger sauber und dann ist so alles gut irgendwie. Da muss man sich um gar nichts mehr kümmern.
Ja, jein. Also ich fand es halt geil, weil so ein Aquarium ist halt so ein kleines Ökosystem so, ne? Und du bist halt quasi echt Gott irgendwie, ne? Also du musst dafür sorgen, wie viel Phosphat und Nitrit und Nitrat da drin ist.
Hast du noch ein Aquarium?
Ich hatte dann mal eins. Nachdem ich mein Buch geschrieben habe, habe ich wieder eins zugelegt. So. Das habe ich aber vor einem Jahr wieder abgeschafft, weil ich konnte mich nicht drum kümmern. Ja.
Aber, I know the struggle.
Es gab so ein Vieh irgendwie so, das war super brutal irgendwie so. Also die meisten denken ja immer, Piranhas sind super gefährlich, aber stimmt gar nicht so. Ja. Piranhas sind nur gefährlich, wenn, ja, also habe ich mir sagen lassen, wenn der Amazonas über die Ufer steigt und dann wieder zurückgeht, dann verbleiben so Pfützen. Und da sind manchmal noch Piranhas drin und das werden dann sehr schnell sehr viele. So.
Ja, verstehe.
Und die sind dann sehr hungrig. Und wenn du da eine Kuh reinschickst, dann wird die auch skelettiert tatsächlich.
Wirklich?
Ja, aber normal sind Piranha super scheu irgendwie so. Habe ich mir so beschreiben lassen. Ich habe dann auch so die Piranha-Becken, ich musste ja auch Aquarien putzen immer. Ja. Und das war so eine Wand, ey, ich weiß nicht, das waren 80, 100 Becken oder so. Und die mussten jeden Morgen geputzt werden. Habe ich gemacht, so.
Ich bin einfach überall so Putzerfische reingeworfen.
Nee, reicht nicht. Die kommen damit nicht klar. Aber jedenfalls gab es so ein Vieh. Also in jedem Aquarium waren so Pflanzen und Deko und so.
Ja.
Nur in einem einzigen war nix. Nur Kies. Irgendwie und sonst nichts irgendwie. Und ich dachte mir, was ist denn da drin? Ich dachte schon, da ist nichts irgendwie und so. Nur unter dem Kies guckte so ein ganz kleines Stück organisches Fleisch raus. Ein Maul offensichtlich oder so. Und dann hat mir der Kollege halt mal irgendwann gesagt, du, hol mal schnell einen Schleierschwanz aus dem Nachbarbecken.
Ja.
Und die Dinger sind ja so 10 Zentimeter oder sowas. Ja, habe ich gemacht. Da habe ich den da reingesetzt. Und dann schoss aus dem Kies so ein Ball raus und bis so die hintere Hälfte dieses Schleierschwanzes ab.
Ja.
Und der vordere Teil des Schleierschwanzes schwamm weiter und der Fisch ging wieder in den Kies und rülpste nochmal. Tat nichts. Das war ein Palembang-Kugelfisch irgendwie so. Das hat mich nachhaltig schockiert irgendwie so. Also das war richtig, also das war tatsächlich die Natur, die sich da mal gezeigt hat. Wobei natürlich, also in einem Zoofachmarkt die Natur natürlich, ne?
Ja.
Also höchst eingeschränkt. Aber so, das war irgendwie auf der biologischen Seite das Eindrücklichste, was ich erlebt habe. Und aber so, was ich eigentlich sagen wollte, wie die mich da nannten, eine ganze Zeit lang, war Udo. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber die nannten mich Udo und das, so, und ich habe seit einer Zeit lang nicht gewusst, was das heißt irgendwie und so. Und irgendwann, die haben auch so quer über den Laden so gerufen, Udo, komm mal. Und so, und ich hieß ja Christian, ich heiße ja immer noch Christian so. Und habe dann gedacht, Udo, irgendwas Hamburg, Udo Lindenberg oder was irgendwie? Ja. Udo Jürgens? Ja, und dann habe ich das halt rausbekommen irgendwie so, dass das heißt halt unser dummer Ossi. So, das war die Abkürzung so, das ist… Und das war dann schon auch interessant, weil was machst du denn da irgendwie, wenn du das rauskriegst? So, weil die lachen ja alle irgendwie.
Dann musst du auch so tun, als fändest du es witzig.
Ja, sozusagen. Du musst halt mitlachen. So. Ja. Stehst du drüber oder nicht? So, ne?
Ja.
Das ist aber, das habe ich halt wirklich erst weit später verstanden, dass das natürlich so eine klassische Situation ist, irgendwie so als Vertreter einer Minderheit. So dieses Aufgefordertsein, das mal nicht zu ernst zu nehmen, ne? Ja. So die anderen doch mal, die Mehrheit mal scherzen zu lassen und so. Das ist eigentlich richtig übel, so.
Na.
Und die haben aber, glaube ich, das auch nie irgendwie problematisch gesehen, weil ich das auch nie gesagt habe, so. Und die haben mir so eine Abschiedspostkarte geschenkt, wo dann drauf stand, unserem Udo, so nach einem Jahr oder so. Die haben das wirklich als liebevoll empfunden, so. Ja. Naja. Das war das erste Jahr Hamburg.
Aber wie groß war denn die Enttäuschung, dass es dann doch nicht mit Jacksonville geklappt hat?
Die hielt sich in Grenzen. Also das war wirklich okay. Das war ja so. Ich habe auch mal bei der Handelskammer in Florida dann angerufen und so irgendwie mit Schulenglisch. I want to find a company and can you send me some material? Das wäre halt grandios in die Hose gegangen. So. Das wäre richtig schlimm geworden, so, wenn ich das gemacht hätte. Irgendwann hat sich dieser Mensch dann, der das angeleiert hatte, hat sich halt bei mir gemeldet so und hat halt gesagt, wir haben jetzt hier halt gerade ein Währungsproblem. Der Euro ist viel zu stark geworden und das lohnt sich jetzt nicht, die Investition. Ich würde sagen, studier mal so und dann können wir ja später nochmal gucken. Und dann war das Ding aber auch beendet. Ja,
verstehe. So. Ja, verstehe. Ne, warst du in der Zwischenzeit mal in Jacksonville?
Nee, nie. Also ich war auch nur, ich habe sehr, sehr überschaubare US-Erfahrungen. Also, nee, das muss ich mal machen tatsächlich so. Also man hört ja auch nie was aus Jacksonville, oder? So, gab es da mal irgendwas?
Nö.
Das ist eine Surferstadt irgendwie.
Es soll auch einen sehr guten Plattenladen geben. Das ist so mein Metier. Da gucke ich als erstes nach. Und da habe ich gelesen, da gibt es einen sehr, sehr, sehr großen, weil wir sind vor 2 Jahren, also so kurz vorm Lockdown, sind wir mit, also Maria und ich mit ihren Eltern, haben wir so eine Reise gemacht, sind nach Miami geflogen und mit dem Auto bis New York gefahren. So 2-3 Wochen oder so. Zum Geburtstag der Mutter von Maria, also meiner Schwiegermutter sozusagen. Die ist 60 geworden, hat sich jetzt gewünscht, mal die USA zu sehen. Die wollte mal den Weihnachtsbaum in New York sehen und so. Und dann sind wir so im Oktober nach Miami und dann waren wir so, als der Baum gerade aufgestellt wurde in New York. Er war leider noch nicht geschmückt und nicht an, deswegen hat sie ihn quasi nur den eigentlichen Baum gesehen, so ein bisschen schlecht getimt, weil das jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt wird der angemacht sozusagen. Deswegen konnte sie das nicht mehr sehen, aber den Baum selber konnte sie sehen und da sind wir auch so, das war ganz interessant, da sind wir dann von Miami hoch, dann sind wir natürlich nach Orlando, Disney World, sind dann Cape Canaveral, haben uns das mal angeguckt, so NASA, diese ganzen Sachen. Und da sind wir, glaube ich, auch an Jacksonville, das ist, glaube ich, auf der anderen Seite von Florida sozusagen. Hatten auch kurz überlegt, ob wir einen Schlenker dahin machen, aber sind dann weitergefahren nach Savannah, sind in Georgia. Aber auch einfach nur so, weil es am Weg lag, haben wir gedacht, da fahren wir mal hin, da verbringen wir eine Nacht. Und das war einer der schönsten Orte, wo ich jemals war in meinem Leben.
Savannah, ja.
Ja, das war unglaublich. Also ich bin früher so in den 90ern, habe ich mal so ein Fun-Sport-Magazin gemacht, bin echt viel so rumgekommen. Da waren wir auch auf Hawaii, Neuseeland, Barbados und so, ne? Also wirklich so überall. Aber Savannah jetzt war wirklich, da ich wirklich gedacht habe, so, ach, hier könnte ich auch in einem Jahr einfach hinziehen. Das gefällt mir echt total gut. Ja. Also super schön einfach. Und da hängt überall so, das nennt sich, ich weiß gar nicht, ich hatte das damals nachgelesen, so eine spezielle Art Moos hängt da überall von den Bäumen. Deswegen sehen alle Bäume so ein bisschen wie Trauerweiden aus, weil das so runterhängt in so langen Streben sozusagen. Und jede Kreuzung ist ein kleiner Platz. Jede Kreuzung hat in der Mitte einen kleinen Platz mit Bänken und Bäumen und so. Also sehr grüne Stadt und sehr interessant restaurierte Stadt irgendwie so. Das ist echt faszinierend.
Und hast du, also was ich mich bei den USA immer frage, also spürst du da so diese Präsenz von Polizei? Weil das hat mir meine Verwandtschaft dann, die dann die USA erlebt hat, immer so erzählt, ja, da sind die Cops noch richtig hart, die greifen durch, also da darfst du auch nicht auf den Boden spucken. Ja. Ich habe das, mir so in der Vorstellung habe ich das als fast beklemmend irgendwie so. Ja. Gefühl.
Das habe ich jetzt da in dem Urlaub nicht so erlebt. Also habe ich sowieso in Amerika eigentlich, also man sieht die immer wieder und ich bin sicherlich auch mal angehalten worden, irgendwie mit damals in den 90ern oder so. Aber ich habe die Präsenz nie so übermäßig empfunden. Das mag aber auch an den Orten gelegen haben, in denen ich war. Also ich glaube, in sehr weißen Orten zum Beispiel, jetzt ist Savannah kein sehr weißer Ort, aber der hat sehr weiße Ecken, da sind die weniger präsent als irgendwo anders oder weniger aggressiv oder halt agieren zurückhaltender oder so. Als wir in New York waren, da sind die schon ein bisschen auffälliger. Da siehst du die schon an vielen Ecken. Aber ich habe es da noch nicht so als bedrohlich empfunden. Und ich habe eigentlich immer so sehr nervös, wenn viele Polizisten irgendwo rumhängen und so. Aber da fand ich das irgendwie, da fand ich es irgendwie okay. Aber es kann natürlich auch sein, wenn man länger da ist oder so. Oder wir waren ja immer nur so kurz. das ist dann schon störend. Wir haben Freunde, die aus Amerika kommen, ein Pärchen, er Amerikaner, sie Deutsche. Sie hatte einen super Job in L.A. Und er irgendwie auch. Und dann hatten sie ein kleines Häuschen und so. Und die, dann sind sie Eltern geworden und sind jetzt nach Deutschland zurückgegangen, weil sie gesagt haben, ich habe mich zuletzt mit ihm unterhalten. Er hat mir dann erzählt, wenn er mit seinem Kind in Amerika auf den Spielplatz geht, guckt er sich überall um, wer eine Waffe haben könnte. Und auch an der Schule, man hat als Eltern einfach die Angst, dass die Kinder immer Waffen ausgesetzt sind. Das ist so krass, das muss so eine krasse Angst sein.
Ja.
Weil du immer damit rechnen musst, dass irgendein Verrückter eine Knarre zieht und einfach rumballert. Wir kriegen ja hier mit, dass das ein Problem ist, aber eins, das vielleicht gelöst werden kann, so, ne, so ist so der Blick von hier auf Amerika. Aber dass du, wenn du da lebst, das Problem so massiv ist, dass du da wegziehst, weil du Eltern geworden bist. Das fand ich krass.
Das ist interessant. Das ist halt auch eine Form von Gewaltkultur, ne? So in der Mitte. Also ich habe das auch mal, ein Freund von mir war irgendwie, der ist Astronom irgendwie und war dann irgendwie in Hawaii irgendwie so, da ist eine große Sternwarte und ist dann irgendwann mal so von dieser Sternwarte oder irgendwie von einem Hund, irgendwo ist der nachts irgendwie so gelaufen, statt ein Auto zu fahren, weil er wollte so ein bisschen, weiß ich nicht, laufen. Mhm. Und dann wollte er irgendwie eine Abkürzung nehmen und dachte aber, dann hätte er eine Farm irgendwie passieren müssen oder sowas irgendwie und hat es dann irgendwie nicht gemacht, weil ihm halt auch wirklich gesagt wurde so, ey, das nehmen Leute schon ernst, dass wenn du auf deren Grund und Boden bist, dass die dann manchmal schießen können so oder die Erlaubnis zum Teil haben so, ja. Und das, da habe ich gar keine Erfahrung mitgemacht so irgendwie, aber das ist natürlich, da bin ich, glaube ich, für mein Leben geheilt, irgendwie solche Gewaltgefahren so. Also ich krieg da jetzt keinen spezifischeren Begriff für hin, aber wenn sozusagen aus einer normalen Situation Gewalt eskalieren kann so und sich gegen einen richten kann oder auch natürlich gegen irgendjemand anderen, dann suche ich echt das Weite so, sofort irgendwie, bis heute.
Und hast du auch schon so Antennen quasi denn für… Also für so Situationen, es gibt ja Leute, ich bewundere das immer, es gibt Leute, die in solche Situationen rennen, so, wieso, was ist denn und so. Ja. Und ich habe aber auch immer so das Gefühl, dass ich sehr Antennen dafür habe, wenn ich merke, hier ist eine Situation, die kippt gleich oder die Gefahr besteht sehr schnell. So.
Ja, ja, ich habe das jetzt im Sommer bei der EM, die ich übrigens ganz toll fand, aber das ist ein Nebensatz so irgendwie, da war ich irgendwie in so einem Biergarten in Neukölln oder so und dann alle geguckt irgendwie so und neben mir saß eine, mit der habe ich mich prächtig unterhalten und so und dann kam aber so ein Typ, der fing auf einmal an zu schreien, Hilfe, Hilfe, er hat ein Messer. Und hinter dem Typen so drei hinterher und die rannten so sozusagen, da waren so 80 Leute in diesem Biergarten, die rannten so zwischen den Bänken plötzlich durch. So.
Ach, scheiße.
Und ich so aufgesprungen und sofort irgendwie 10 Meter Abstand irgendwie und dann auch noch weiter. Und die neben mir saß, war aber so eine, die dann sozusagen sich in die Situation voll reinbegibt. So. Also die hat so, wer bist denn du jetzt und was soll denn das hier irgendwie und so. Und hat es versucht zu beruhigen, hat es aber auch tatsächlich nicht geschafft so und musste sich dann irgendwann auch in Deckung begeben. So. Ich weiß nicht, wie es ausging. Irgendwann war da wahrscheinlich tatsächlich ruhig. Ich habe auch nichts in Nachrichten gemerkt. Ich habe mich auch am nächsten Tag gefragt, so muss man da irgendwie anders eine andere Rolle spielen oder sowas. Aber ich kann nicht. Ich muss da weg irgendwie einfach. Ja. Also ich will sowas, keine Ahnung.
Finde ich aber auch völlig legitim, dass man so einen Fluchtreflex auch hat und dass der auch noch funktioniert und so.
Naja, letztlich wäre es ja gut, wenn sozusagen in Situationen im öffentlichen Raum dann viele Leute aufstehen und sagen so, du potenzieller Gewalttäter, kommst hier aber nicht weiter, weil wir sind alle gegen dich. So.
Aber man sagt auch immer, niemand soll sich aus Zivilcourage in Gefahr begeben.
Ja, tja. Ja, das ist, also da gibt es wahrscheinlich kein Schwarz und Weiß. Das ist halt irgendwo so ein Übergang. Aber ich fühle mich damit auch echt nicht sehr gut irgendwie einfach. Also das heißt für mich, wahrscheinlich auch für die Zukunft, dass ich irgendwie ganz viele Teile der Welt auch nicht sehen kann so irgendwie. Und irgendwie halt auch irgendwie wahrscheinlich, also ich hoffe nicht, dass ich in so eine Situation reinstürze, mal mit irgendwie Freunden oder sowas irgendwie oder so. Ich weiß nicht, was ich dann tue irgendwie. Aber das ist jetzt tatsächlich das ist jetzt wirklich eine offene Frage. So, mal sehen.
Ich habe neulich einen Freund besucht, der hatte eine Bekannte da, die gerade 12 Jahre in Kolumbien gelebt hat. Die ist in Hamburg nach dem Abi erstmal nach Peru, um so ein bisschen Entwicklungshilfe zu machen und ist dann irgendwie in Kolumbien 10 Jahre gelandet und hat da 10 Jahre gelebt und ist jetzt zurückgekommen. Und die hat erzählt, die hat nicht viel erzählt, aber die eine Sache, die hat sie erzählt und das allein fand ich so beeindruckend. Die hat gesagt, wenn die abends nach Hause gegangen ist, musste die rennen und durfte nicht anhalten. Die musste einfach also
immer normalerweise auch schon ohne verfolgt zu sein. Ja,
die musste einfach aus Sicherheit immer nach Hause rennen. Immer. Das fand ich krass. Das alleine so diese Mini-Geschichte erzählt zu kriegen, finde ich total krass.
Ja, ich kenne jemanden, der hat irgendwie, der hat als Diplomat gearbeitet, irgendwie in Caracas, irgendwie in Venezuela. Und der meinte so, es gibt so ein paar Dinge, die tust du halt einfach nicht so. Also du nimmst nicht ein normales Taxi vom Flughafen in die Innenstadt. Du fährst nachts nicht mit dem Auto durch die Stadt so. Du fährst mit dem Roller oder so.
Ja.
Und dann passiert nichts.
Ja.
So, aber das ist, so kann man damit wahrscheinlich auch umgehen, irgendwie, ja, so, wenn man bestimmte Konventionen beachtet oder sowas.
Ja, absolut. Ich finde es auch legitim, dass dieser schöne deutsche Spruch, andere Länder, andere Sitten, also dass es einfach Regeln gibt, die man nicht kennt und an die man sich da hält, an anderen Orten, das finde ich völlig in Ordnung. Und auch, dass da sozusagen, dass die natürlich meistens, in den meisten Fällen, aus Sicherheitsbedenken entstehen, beziehungsweise es da auch eine so starke Kriminalitätsrate gibt, dass es gewisse Vorkehrungen gibt, die man treffen muss. Meinetwegen, ist okay. Also diese ganze Kriminalität in vielen auch südamerikanischen Ländern, die entsteht ja nicht, weil die das alle so toll finden, sondern da gibt es ja auch soziale Ursachen, die das begünstigen und so weiter und so fort. Deswegen ist das ja, wenn man jetzt in solches Land fliegt, weiß man das ja auch. Und man kann ja nicht so blauäugig dahin gehen und sagen, ach, ich laufe jetzt hier rum wie in Neukölln oder so. Weil es einfach andere Problematiken und viel drastischere Problematiken
gibt. Total. Und das ist mir auch total wichtig, das nochmal zu sagen. Das ist, was ich gerade beschrieben habe, ist ja auch sozusagen eine Kriminalität, die folgt einer bestimmten Rationalität. So, ne?
Ja.
Bin in Hamburg in den 10 Jahren, die ich da war, oder 9, einmal abgezogen worden, so, da wollte halt jemand meine Brieftasche so und meinen PIN-Code.
Ja.
Ganz einfach so irgendwie. Und als ich das rausgerückt habe, war die Situation vorbei so.
Ja.
Was ich da in Frankfurt erlebt habe, das war Hasskriminalität.
Ja.
Das war eine Kriminalität, die oder eine Gewalt, die will halt eliminieren, die will, dass du weg bist irgendwie so. Die will gar kein Geld. Und das ist das viel Beunruhigendere als das, was ich jetzt beschrieben habe. Und ich glaube auch, diese Hasskriminalität, das ist halt, oder auch schon nur dieser Hass irgendwie so, ist eine Sache, der bin ich ja noch nicht mal so stark ausgesetzt wie jetzt, was weiß ich, ein Schwarzer, der in manche Zonen des ländlichen Ostens fährt. So. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, wie das ist, wenn du am Bahnsteig stehst und Leute fangen einfach an zu gucken.
Ja.
Und nicht freundlich, so, sondern irgendwie, naja, die quatschen dich noch nicht an, aber die lassen dich schon spüren, so, du bist, was willst du hier, so. Und das kann ich, ansatzweise kenne ich das Gefühl noch aus den 90ern, so irgendwie. Und das, das muss man sich einfach klar machen. Das ist schwer zu fühlen irgendwie so, aber ich glaube, es wäre was gewonnen, wenn wir das alle uns versuchen würden vorzustellen, so.
Ja, da hilft ja tatsächlich auch, finde ich, sich die Baseballschlägerjahre-Reihe anzugucken. Die ist ja auch auf YouTube noch, steht zur Verfügung. Das war so eine Reportagereihe, 5 wirklich sehr kurze Reportagen.
6.
Oder 6 sehr kurze Reportagen, 15 Minuten. Was ich ein sehr schlaues, für ein sehr schlaues Format halte. Also, weil ich habe auch so Kritiken gelesen, ja, das ist ein bisschen zu kurz, um in die Tiefe zu gehen und so. Ich fand, fand ich nicht, dass das nicht funktionierte, B, fand ich das auch nicht das Wichtige, sondern ich finde, dass das eine sehr große Niederschwelligkeit dadurch hat, dass es eben so kurz ist und dadurch eben auch Jugendliche, glaube ich, sehr gut erreichen kann, weil in diesen sehr kurzen Reportagen, die so einzelne Aspekte sozusagen des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland beleuchten, sehr, sehr verdichtet diese einzelnen Dinge auf den Punkt bringen. Und es gibt diese Folge über Amadeo Antonio.
Antonio.
Ja, Antonio, ich sage den Namen immer falsch. Aber es gibt diese Folge über den, wo auch so ein paar Männer, die einen Club gegründet haben, in Eversweil ist das, glaube ich.
Ja.
Der Jakarta heißt. So ähnlich heißt er. Also die haben, ja, ist egal, die haben diesen Club gegründet und das sind auch POCs, die da leben, seit Jahren schon und die erzählt haben, ja, der wird einfach alle 2-3 Jahre, wird der angezündet. Und also das fand ich so krass, jetzt ist es wohl länger nicht mehr passiert, aber eine Zeit lang ist den, also die haben einfach so ein Clubheim, wo die sich treffen und wo die auch natürlich überlegen, wie man gegen Rassismus vorgehen kann, weil sie eben alle POCs sind, aber aber das wird einfach auch heute noch immer mal wieder angezündet, das Ding. Und das ist schon krass.
Naja, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, geht's tatsächlich nicht ganz bis heute. Es gibt in Eberswalde inzwischen tatsächlich so ein Geflecht an zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Ja.
Die haben ja auch diese FH da irgendwie und so. Das war, also nagel mich nicht fest, aber ich meine, es war tatsächlich, das ging lange, aber heute ist es nicht mehr so
viel. Ja, nee, das stimmt. Also das ist sehr lange nicht mehr angezündet worden sozusagen. Ja. Aber was der eine von denen sagt, ist, ich sorge immer noch dafür, dass ich abends nicht mehr raus muss.
Ja.
Also ich bleibe abends besser zu Hause, wenn
das,
es dunkel
das,
wird.
Genau, so. Das sagen ja auch mehrere Menschen in diesem Film so, was mich wirklich, also wirklich umgehauen hat, weil die Menschen, die da sprechen, die sagen, sie gehen nach wie vor nach 9 oder im Dunkeln nicht auf die Straße. Das sind irgendwie wirklich honorige Leute, wo jeder in diesem Land sich freuen muss, dass die da sind. So, das sind Leute, die übernehmen Verantwortung für die Zivilgesellschaft. Die sind, das ist eigentlich so, was wünscht man sich als Bürger so irgendwie oder Bürgerin. Und die sagen dann, ich gehe abends nicht mehr vor die Tür. So, was dieser einen Person in Magdeburg, ja, dieser einen Frau passiert ist, irgendwie, dass sie mit ihren Kindern auf dem Heimweg ist irgendwie und irgendwie in so einem Neubaugebiet irgendwie windelweich geschlagen wird, sodass sie hinterher im Krankenhaus 2 Wochen verbringen muss, so vor ihren Kindern.
Ja.
Das ist, wie erklärt man seinen Kindern sowas? Absolut. Wie gibt man seinen Kindern je wieder das Gefühl, irgendwie sie sind sicher irgendwie? Das ist so oft passiert damals irgendwie und passiert auch noch bis heute, dass man das, wenn man das individualisiert, nur ganz kurz hinschauen kann, irgendwie ohne in Tränen auszubrechen tatsächlich so, ja. Und ich fand es halt irgendwie damals 2015, 2016, als die Geflüchteten aus Syrien, Irak, Afghanistan kamen, dass so einen kurzen Moment der Humanität gab so irgendwie und danach alles so stark umschlug irgendwie. Da haben dann auch tatsächlich Rechtsextreme und Rechtsradikale so versucht, so Kampagnen zu starten irgendwie von armen Frauen, die jetzt nicht mehr sicher durch die Straße gehen können irgendwie und so. Also jeder Gewaltvorfall, der da passiert, das ist irgendwie schrecklich so, ja. Aber mich hat es damals so auf die Palme getrieben, dass diese Leute, die zum Teil da wirklich genau persönlich auch hinter dem stecken, was in den 90ern passiert ist, jetzt anfangen rumzuopfern. Irgendwie jetzt sozusagen so Kampagnen starten mit tränenseliger Musik im Hintergrund irgendwie. Das fand ich wirklich die Krönung. Und also das hat ja auch eine Zeit lang wirklich gut funktioniert, ja. Also die Atmosphäre in Deutschland 2017, 2016, 2018, die war ja die Hölle, ja. Also da muss man wirklich sagen, so auch im Journalismus irgendwie, auch in der Presse, auch in der Politik, was da sozusagen so gängig war eine Zeit lang mal, irgendwie so ein Kollektivverdacht von dem arabischen Mann irgendwie so, ja, der jetzt mit seinem Thymos hier in dieses Land kommt. Ja. Irgendwie. So, das ist, also was ich an Thymos erlebt habe irgendwie so in den 90ern irgendwie so, das ist noch lange nicht fertig erzählt so irgendwie. Hm. Also finde ich, also von meiner Seite aus weiß ich nicht, aber irgendwie da gibt es noch so viele Geschichten so.
Ja.
Und die entstehen ja auch immer wieder neu so bis heute. Entschuldige, ich schweife gerade ab.
Ja, alles gut, ich finde, das ist ja, genau dafür sind wir da.
Abschweifen.
Ja, zum Abschweifen, das macht ja immer am meisten Spaß. Du warst ja dann in Hamburg und hast dann, nachdem du da die Zoo-Geschichte abgebrochen hast, die Zoofachhändler. Die Zoofachhändler-Karriere, deine erste Karriere abgebrochen hast. Dann habt ihr auch schon Zünder gegründet, so ungefähr, ne?
Nee, dann kamen noch erstmal so 5 Jahre Studium an einer klassisch westdeutschen Massenuniversität.
Ja. In Hamburg?
Ja, in Hamburg. Ja. Also Geschichte in Hamburg studieren, keine, keine große Freude so. Also weder fachlich tatsächlich noch irgendwie, also vom Lebensgefühl her so. Also man hat halt permanent das Gefühl bekommen, okay, du bist hier einer von 40.000.
Ja.
Stell dich bitte
hin. Die ist riesig, diese Uni in Hamburg.
Ja, ist krass. Ja. Also auch der Philosophenturm irgendwie. 13-stöckiges Gebäude für im schönsten 60er-Jahres-Stil irgendwie für die Geisteswissenschaften, wo sie uns irgendwie in der Orientierungseinheit haben sie uns gesagt, ja, die Klofenster haben sie jetzt irgendwie, die sind jetzt bloß noch zum Kippen, weil einfach Selbstmordgefahr. und ich dachte, okay, also das war keine großgeistige Atmosphäre. Und damals war ja auch, das waren die frühen 2000er, also erstmal.
Da habe ich auch in Hamburg gewohnt. Ich habe 2001 in Hamburg ein Jahr gewohnt, direkt am Schulterblatt. Direkt gegenüber von der Roten Flora. Ja.
Ach so, beim Transmontana da irgendwie. Wo
genau, über dem Balutschistan habe ich
gewohnt. Ja, da wollte ja
Stock
jeder
bei,
wohnen
Balutschistan. da haben wir gewohnt und da ist gerade meine Tochter geboren. Und da bin ich nach Hamburg gezogen. Da habe ich da Und da war das schon schlimm da unten. Jetzt heute ist das ja gar nicht mehr auszuhalten, aber da ging das so los. Das nennt man ja in Hamburg so salopp den Galaustrich. Genau. Und das, also weil da sind so, muss man den Leuten erklären, sind so viele portugiesische Cafés, in denen es Galao gibt, den portugiesischen Milchcafé. Ja. Und das war damit, da war damals aber dann noch eine Straße. Jetzt ist da ja Fußgängerzone.
Ja.
Aber direkt vor Transmontan und so war ja eine Straße. Und da mussten wir mit dem Auto immer.
Ich war so lange nicht mehr in Hamburg.
Da mussten wir mit dem Auto immer rein und ganz vorne auf der Ecke war noch so eine Bar, die auch jeden Abend voll war. Und dann standen wir da im Auto vor denen und die Leute standen aber so auf der Straße so, ja, ich stehe halt jetzt hier. Also wieso willst du denn jetzt hier im Auto lang? Und so,
wirklich. Diese Eckensteherkultur, die war Ja. Ich habe zuerst in Barmbek gewohnt und dann bin ich nach Roterbaum, weil da eine WG frei war, irgendwie so. Also so relativ so snobby.
Ja.
Da 3 Jahre irgendwie und dann bin ich nach St. Pauli gezogen, irgendwie in die Schmuckstraße irgendwie. Das war auch nochmal eigen irgendwie. Aber die Atmosphäre, was ich gerade sagen wollte, in Hamburg war ja damals, also erst mal chill so irgendwie, ne? Ja. Also rechtspopulistische Regierung, die erste in Deutschland irgendwie und der hat auch gleich richtig durchgezogen. Und der war
Richter
auch so,
gnadenlos.
Richter gnadenlos und dieses Klischee irgendwie, so was man sich auch wirklich, was man aus dem Film kannte irgendwie, dass der dann auch noch kokste und so in irgendwelchen Edeldiskos rumhing und dass es wohl ein Vermerk gab irgendwie an seinen Staatssekretär, dass bitte nicht gegen die Kokskriminalität vorgegangen werden soll, sondern dort, wo es, Zitat, Verelendungstendenzen gab. Und dann diese Räumung des Bauwagenplatzes, Bambule, ich weiß nicht, ob du dann auch in Hamburg warst, so dann diese wirklich, also anfangs friedlichen, aber aufgekratzten Proteste, die dann aber tatsächlich irgendwie, also richtig, also der hat das halt richtig angeheizt irgendwie.
Total.
Und dann so eine Atmosphäre allgemein so irgendwie auch international in der Politik. Berlusconi, Bush irgendwie so. Das war ja die erste rechtspopulistische Welle damals so irgendwie. Ja. Und da habe ich sozusagen in einer der linken Zonen des Landes abgehangen irgendwie unter Hamburger Studis und Schill-Gegnern irgendwie in WGs irgendwie und so. Das war aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, ey, okay, hier bin ich jetzt richtig zu Hause. Also auch da habe ich halt einfach gespürt, so das Interesse am Osten ist also gen null. Ja. So in Hamburg hat man sich ja immer schon so Richtung Skandinavien und Großbritannien gerichtet. Klar. Also. Ja. Und auch wirklich echt Sprüche über den Osten, wo ich mir immer dachte, so, sag mal, du Kind aus Heidelberg, irgendwie sowas. Als Maul. Also wirklich, so die Einheit, die Teilung war die gerechte Strafe irgendwie und so. Und eigentlich ist es nicht gut, dass es jetzt dazu kam. Also freut mich für dich, aber irgendwie so sowas.
Also eine komische linke bourgeoise Haltung, so eine Ostkritik oder auch so eine Mauerfallkritik dann irgendwie auch plötzlich einzunehmen. Das war so super weird irgendwie. Weil es eine schicke Gegenmeinung war sozusagen.
Ja, das war auf jeden Fall gegen den deutschen Mainstream so, damals auch immer noch so war, das alles glorifizieren so irgendwie, was mit der Einheit war.
Ja.
Und aber auch, ich meine, die Grenze ist von Hamburg, also die alte deutsch-deutsche Grenze ist halt, weiß nicht, 50 Kilometer entfernt oder sowas.
Genau.
Hamburg war die Stadt, in die meisten Ossis gezogen sind zu der Zeit, aber ich habe die halt nirgends gesehen so. Also manchmal habe ich das in Gesprächen rausbekommen bei Kommilitonen, dass die aus dem Osten kamen, aber die haben halt alle gleich versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Keiner hat da so seine Identität ausgepackt, so irgendwie. Naja, und dann war das halt alles so ein bisschen, es war ein okayes Studileben irgendwie mit 2 Jobs dann immer irgendwie, also auch nicht geil. Also ich konnte mir leider auch kein Auslandssemester leisten oder sowas.
Ja.
Hab dann halt Callcenter, Zeitarbeitsfirmen, selten eine Vorlesung mitgemacht, weil ich musste arbeiten so.
Ja.
Und dann kam das halt mit der Zeit plötzlich so irgendwie. Also das war dann so ein ziemlicher Change irgendwie.
Aber du hast mal in so einem Text oder in einem Interview, das weiß ich nicht mehr genau, aber da habe ich gelesen, dass du warst so 10 Jahre in Hamburg und bist da nie so richtig angekommen, weil da gab es ja schon so diese, weiß den Wortlaut nicht mehr, aber es war so schön beschrieben, weil so diese, da gab es schon so diese Neonkultur. Also das Magazin damals vom Stern, was ja sich so an junge Erwachsene sozusagen richtete und du, das wärst eigentlich auch du gewesen, aber da stand dann halt nur so Sachen drin wie, ich weiß nicht mal, wie man eine Steuererklärung macht und so, jetzt wird es Zeit, dass ich mal solche Sachen lerne irgendwie und da hast du halt gesagt, was soll das, welche Realität soll das abbilden?
Ja, habe ich auf eine Art gesagt, ja. Weil so, das war das erste Editorial der Neon, das habe ich für einen späteren Zeitartikel dann nochmal nachgelesen, so irgendwie. Und irgendwie, ich glaube, Tim Klotzek und Michael Ebert haben das gemacht und es war ja dann auch sehr erfolgreich. Die haben ja dann auch das SZ-Magazin und so und irgendwie tolle Journalisten auch und so. Also kein persönlicher Vorwurf, aber es war halt schon so, das war auf eine Welt ausgerichtet, in der eigentlich alles so relativ okay ist irgendwie. Also wie komme ich jetzt, habe ich denn wirklich schon Bock, erwachsen zu sein? Ah, wie werde ich nicht wie mein eigener Vater? Wie mache ich die Steuererklärung?
Halt einfach super privilegiert.
Man muss mich mit Rente befassen irgendwie. Und das ist halt so eine Weltperspektive, die mir eigentlich auch bis heute nicht so besonders sympathisch ist, ehrlich gesagt. Ja. So, also ich kenne viele Leute, die aus gefügten Verhältnissen kommen, aus dem Westen. Und irgendwie, das ist halt auch, da kann man jedem Einzelnen zu gratulieren. So. Also das ist wirklich toll. Nur wenn, also weil wirklich, das ist, jeder Mensch auf der Welt sollte so leben irgendwie. Nur wenn das dann so auf so eine Lamoyanz trifft, so, weißt du, auf so ein, ach, das ist auch schon schwer. Also, weißt du, dann das finde ich nicht sympathisch.
Ja. Aber glaubst du, dass das, aber ja, ich meine, es wird im Westen verbreiteter sein als im Osten.
Ja, ja, ich meine, letztlich hat man das ja auch ein bisschen, auch in diesem Wahlkampf wieder gesehen, so, ne, so, dass halt irgendwie, also wir könnten wirklich mit Fug und Recht über Außenpolitik jetzt mal diskutieren, so, ja. An Europas Grenzen irgendwie bildet sich eine Situation ab, die uns als Gesellschaften Europas irgendwann, schon jetzt eigentlich, aber irgendwann noch in viel größerer Schärfe vor die Frage stellen wird, so, wollen wir uns gegenüber der Welt abschotten? Und das müssen wir dann mit Militär tatsächlich machen. Mhm. So, dafür werden wir Gewalt anwenden müssen. Mhm. Oder finden wir irgendeinen Weg, uns mit der Welt in einen Ausgleich zu begeben? Mutual Interest irgendwie so, um Mutual Interest, Entschuldigung, ja. um diese Barriere irgendwie zu verkleinern, so irgendwie. Ja. Und das ist aber null zum Thema geworden. Also auch nicht, als in Afghanistan irgendwie die Taliban übernommen haben und irgendwie gar nicht so wenige Menschen auf der Welt das gar nicht so schlimm fanden, dass der Westen da jetzt rausgedrängt wurde. Ja. So. Armut ist immer mal wieder besprochen worden, aber vor allem als drohende Armut, als Mittelschichtsthema, nicht als präsente Armut so irgendwie. Und natürlich auch das Thema, was halt nicht weiße, schwarze Menschen, POCs betrifft, irgendwie Rassismus irgendwie. Ja. Also es war jetzt die Legislaturperiode von irgendwie Lübcke, Hanau und Halle so. Und dieses Thema kommt irgendwie nicht durch. Das sind schon Mittelschichtendiskurse. Das sehe ich schon bis heute, dass das Deutschland prägt einfach. Ja. Die Perspektive derer, denen es eigentlich relativ in Ordnung geht, die eher so Angst haben, dass es bald nicht mehr in Ordnung ist.
Ja. Aber das fand ich auch, das war ja wirklich frappant, und das ist ein Wort, das ich in meinem Leben noch nie benutzt habe, aber das war ja wirklich so auffällig, wie also ich meine, es wurde sogar ein eigener Parteifreund erschossen, hingerichtet von einem Rechtsradikalen, und man schafft es immer noch nicht, dieses Thema aufs Trapez überhaupt zu erwähnen. Das ist doch, also das ist ja die allerhöchste Form der Selbstverleugnung.
Also ich würde vielen Politikern, auch konservativen, auch liberalen Politikern echt abnehmen, dass die in dem Moment wirklich, dass es da irgendwie ein bisschen Klick gemacht hat. Man merkt ja auch, die Legislaturperiode fing ja an mit Dobrindt, mit seiner konservativen Revolution und irgendwie so immer diesem Gerede von Hypermoralismus und Umerziehung durch die Linken. Ja. Aber da, spätestens nach Söders Niederlage bei den Landtagswahlen in Bayern, hat sich der Ton geändert. Man hat begriffen, so, wir holen da für uns selbst nichts raus irgendwie, und das spaltet auf eine Art, die ist nicht hilfreich so. Und deswegen kann man auch sagen, so ein positiver Aspekt dieses Wahlkampfs ist ja, dass eigentlich alle wichtigen politischen Parteien, mit Ausnahme der AfD, sich für einen Kurs der Mitte und des Depolarisierens eher entschieden haben. Mhm. So, ja? Also selbst auch, weißt du, also der CSU-Chef, der FDP-Chef, irgendwie so, da kam nicht viel so in diesem Wahlkampf. So. Das kann man ja erstmal positiv verbuchen. So. Und gleichwohl muss man aber doch sagen, so, es ist nicht thematisiert worden, was an dieser Gesellschaft so richtig nagt irgendwie so. Und man könnte auch vom Thema Klimakrise aus irgendwie da relativ schnell zu hinkommen, dass die Klimakrise einfach auch als Thema jetzt schon in unzulässiger Art politisiert ist irgendwie. Mhm. Indem nämlich gesagt wird, das ist ein Vehikel von irgendwelchen Linken, die uns alle gleichschalten wollen. So. Naja. Schon da beginnt das irgendwie, so was da so nagt. Naja, und irgendwie, ja, da ist irgendwie, ich hoffe, dass das, ich weiß gar nicht, worauf ich hoffe irgendwie. Also bestimmte Sachen habe ich mir abgewöhnt zu hoffen so. Aber ich hoffe, dass das Bewusstsein dafür existent bleibt und sogar noch wächst, irgendwie, dass unserer Gesellschaft wie vielen anderen Gesellschaften des Westens irgendwie eine Zersetzung durch autoritäre Kräfte droht irgendwie. Und das muss nicht in der nächsten Wahl passieren, aber das ist eine Perspektive für 5, 10 oder 20 Jahre so. Und wir haben andere Staaten erlebt oder wir erleben sie im Westen, die halt irgendwie autoritär regiert werden inzwischen.
Ja.
Dass aber man da in Deutschland sagt, dass das so uns irgendwie nicht droht, irgendwie so das.
Naja, ich habe das Gefühl, dass Deutschland, also vielleicht um das für die HörerInnen einzuordnen, wir sind gerade 2 Tage nach der Bundestagswahl.
Ja,
Nur damit man sich dann nicht nachher wundert, wenn wir über Sachen sprechen, die jetzt schon veraltet sind oder die sich jetzt als anders herausgestellt haben. Aber wenn ihr uns jetzt in der Zukunft hört, wir sind gerade 2 Tage nach der Bundestagswahl. Was ich eine interessante Beobachtung finde oder glaube, beobachtet zu haben, ist, dass Deutschland eines der wenigen, vielleicht sogar das einzige Land ist, dass es sozusagen so lange wie möglich schafft, sich gegen autoritäre Bestrebungen zu wehren, was ich so ein bisschen in Deutschlands Geschichte begründet sehe, dass es da eben doch noch funktionierende Antennen gibt, wenn es solche Dinge gibt, die das so ein bisschen vom Diskurs ausschließen. Man hat das jetzt bei der Wahl, finde ich, auch ganz schön an der AfD gesehen. Die hat sehr viel Stimmen verloren. Die hat dieses Protestmomentum verloren, weil es jetzt quasi auch gerade keine Geflüchtetenkrise gibt. Und sie da kein politisches Kapital rausschlagen können. Und wenn sie dann auf Sachthemen zurückgeworfen werden, sind die halt für viele einfach total uninteressant. Und dann haben sie halt nur noch, weiß ich nicht, 10% oder so. Und da muss man einfach mit rechnen, dass es immer 10% Menschen im Volk gibt, die eine AfD wählen würden. Aber sie sind ja sehr geschrumpft an vielen Orten. Haben auch viele Erfolge nicht wiederholen können. Und das vermag ich schon als Vorteil zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass Deutschland immer so 5, sagen wir so um die 5 Jahre den anderen Staaten hinterherhinkt. Und und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil ich das Gefühl habe, dass in Ländern, die dem voraus sind, wie die USA, wie, keine Ahnung, vielleicht sogar in Zügen, na, Italien ist ein schlechtes Beispiel, weil es jetzt quasi gerade noch schlimmer wird, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Länder gibt, die dann gesagt haben, aus der Krise heraus, lass uns mal diese Rechtspopulisten ausprobieren, die haben ja ein Angebot, das hört sich ja erstmal gut an, vielleicht machen die unser Land sicherer und dann werden die gewählt und dann sehen die alle, das ist immer nur heiße Luft, wir gehen lieber wieder auf die anderen zurück und dann verlieren die so das Faszinosum.
Naja, also ja, man könnte wahrscheinlich jetzt noch Österreich ins Feld führen irgendwie so, wo durch so einen Skandal halt diese Regierung geplatzt ist irgendwie, aber da muss man ja zumindest schon mal sagen, so diese Variante des Regierens ist jetzt eine Option so. Also wenn sich die FPÖ gefangen hat irgendwie oder wenn die US-Republikaner irgendwie schlagkräftig sind so, dann haben die Wählerinnen und Wähler das auf dem Zettel so irgendwie, dass das geht so. Irgendwie, das war ja auch in Österreich schon die 2. FPÖ-Regierungsbeteiligung so. Und dann muss man natürlich dazu sagen, dann gibt es auch noch ein 2. Modell von so Nationalradikalen irgendwie so. Das ist halt den Staat tatsächlich auch autoritär umzubauen, was wir in Polen sehen irgendwie. Ja. Wo es dann tatsächlich nicht mehr dahinter zurückgeht. Und das hatte ja auch Trump in den USA letztlich versucht. Er war dazu unfähig irgendwie so. Aber das lag in seiner Persönlichkeit begründet so irgendwie. Und jetzt nicht darin, dass das nicht gegangen wäre so. Und sowas halte ich halt nicht für ausgeschlossen so. Also meine Horrorvision vor 1, 2 Jahren war immer, dass es irgendwann gelingt, dass es sozusagen nur sowas, also nach einem autoritären Bauplan muss es eigentlich so laufen, du hast nur noch eine konservative und eine autoritäre, nationalautoritäre Partei irgendwie so.
Ja.
Und das fürchte ich jetzt nicht mehr so stark. Deutschland ist auch zu divers dafür. Du wirst immer eine grüne Bewegung haben irgendwie oder sowas. Aber dass du ein Momentum kreieren kannst, in dem ein großer Teil der Konservativen tatsächlich der Ansicht ist, irgendwie so, hier muss jetzt in Richtung rechts gegangen werden.
Ja.
Und dann zumindest die eine große konservative Partei, sich ins Autoritäre begibt, ins Populistische erstmal so, das halte ich immer noch für total denkbar. Und ich glaube, was wir zu wenig sehen, ist irgendwie, dass natürlich die Welt nicht die ganze Zeit dieselbe bleiben wird wie jetzt so. Also wir haben, wie gesagt, wir haben sozusagen eine Situation, in der Europa ja wie auf einem Felsen im Meer steht irgendwie so, also tatsächlich auch buchstäblich irgendwie so. Vielleicht kommt irgendwann sozusagen ein Diskurs, der sagt, wir müssen jetzt aber die Menschen, die Klimaflüchtlinge, die zu uns stoßen, irgendwie so hier mit Gewalt abwehren, irgendwie so. Da hätten wir dann so eine Militarisierung der Gesellschaften irgendwie, vielleicht ist es sozusagen im Inneren, dass sozusagen Klimaschutzmaßnahmen irgendwie so auf erbitterten Widerstand stoßen, irgendwie auch bei großen Minderheiten so. Es ist immer möglich, dass sozusagen das Gefügte, die Institutionenstabilität einfach nachlässt irgendwie. Und das sieht man ja an Rechten, egal ob sie in der, also Rechtsradikalen, egal ob sie in der Opposition oder im in der Regierung sind. Sie versuchen sozusagen die Legitimität der sie eingrenzenden Institutionen zu schwächen. So. Dazu gehört eben auch der Journalismus so als Institution, aber dazu gehören auch staatliche Institutionen. Und da sehe ich immer nur, dass, also ich habe nicht gesehen, dass sozusagen eine dieser Bewegungen sozusagen mal vernichtend geschlagen worden wäre, sondern die kriegen immer nur Rückschläge und die kommen irgendwie immer wieder so. Ja. Und das ist das, was mich halt so ein bisschen beunruhigt und da sind, glaube ich, sind wir ein bisschen sorglos in Deutschland. Also insbesondere, was die Akzeptanz bestimmter Narrative angeht, so wie zum Beispiel der linksdurchseuchte Staat, so irgendwie, was ja immer wieder kommt so. Ja. Also entschuldige, kleines Gegenargument mal zu nennen, was immer viel zu kurz kommt. Es mag sein, dass in Kultur- und Bildungsinstitutionen die Linken einen Vorteil haben, so. Aber was in der Wirtschaft, in der Justiz irgendwie so, im Militär irgendwie so an Rechten sitzt irgendwie so, das ist halt, das wiegt sich halt auch mindestens auf irgendwie so, ja. Aber trotzdem ist dieses Narrativ so stark. Wir werden alle fremdbestimmt von Linken und Grünen, die uns irgendwie unser Sprechen beibringen wollen. Und da liegt ein autoritärer Keim drin. So. Also wenn sich sowas verhärtet, dann führt das irgendwann ins US-Kapitol, also am 6. Januar. So. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen, also ich bin da wahrscheinlich auch übersensibel so. Ich habe viele westdeutsche Freunde, die kommen halt von wo ganz woanders, die sagen halt so, dieses Land hat es genau gegen solche Bedrohungen auch immer geschafft, sich zu immunisieren letztlich. Ja. Aber ich bin da skeptischer. Also ich sehe das nicht als gesichert an. Irgendwie.
Ja, ich, also was mir Sorge bereitet oder was ich ganz schwierig finde, ist, dass man ja tatsächlich merkt, dass es ein größeres Laissez-faire gibt gegenüber der Aufrechterhaltung des Andenkens an das Dritte Reich, an den Holocaust und so weiter. Also dass sich immer mehr so eine Meinung popularisiert zu sagen, so, naja, das ist jetzt wirklich so lange her, da haben wir jetzt gar keine Schuld mehr dran und so, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen, das müssen wir jetzt nicht mehr so auf uns laden und so. Und nicht, dass man ich bin noch aufgewachsen mit so einer Haltung, also ja, ich war kein aktiver Soldat im Zweiten Weltkrieg und ich war auch kein aktiver Nazi im Zweiten Weltkrieg und meine Eltern auch nicht, aber als Deutsche haben wir einfach eine so große Schuld auf uns geladen, die wird niemals von diesem Volk schwinden, weil das so signifikant groß war, dass wir das immer und wir auch immer alles daran setzen müssen, zu verhindern, dass es wieder so weit kommt. So.
Naja, ich meine, Schlussstrichdebatte, da gibt es dieses tolle Buch von Norbert Frei irgendwie, das empfehle ich immer noch jedem, irgendwie zur rechten Zeit heißt das, das erzählt so ein bisschen die rechten Bewegungen in der Bundesrepublik und in der DDR, so parallel, so ganz spannend. Und er meint halt irgendwie so, Norbert Frei und mehrere weitere Historikerinnen, ich habe den Namen vergessen, aber er meinte halt so, die Schlussstrichdebatte gab es von Tag 1 irgendwie, also schon, Tag minus 1 irgendwie, schon 47, 48 haben Politiker gesagt, so irgendwie, es muss jetzt langsam Schluss sein, so irgendwie, das war immer da, das war auch sozusagen irgendwie ein Element auch der bundesdeutschen Gesellschaft, das heute irgendwie so immer so ein bisschen rausgeredet wird, so heute denken wir bei der Bundesrepublik immer an so weißköpfige, ehrwürdige Bundespräsidenten, die richtigen Reden halten und so, aber nee, das war relativ präsent so irgendwie, auch in der Spitzenpolitik so. Aber was halt heute ganz interessant ist, was Jana Hensel, glaube ich, vor 3 Jahren oder so was mal aufgeschrieben hat, ist irgendwie, es gibt einfach zunehmend Leute, die meinen irgendwie, ihre Vorfahren waren im Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Ja, da gibt es ja diese
18% oder sowas.
Ja, irgendwie so. Diese verwirrenden Zahlen.
Und das ist halt so ein indirekter Entlastungsdiskurs, der ist relativ, also das genau so funktioniert es irgendwie so. Ja. Also ich verstehe, das alles schrecklich. Ja, ich Nazi niemals irgendwie und so und davon muss man sich distanzieren so. Aber natürlich meine persönliche Verantwortung, also und habe ich natürlich sowieso nicht, aber irgendwie haben auch meine Vorfahren nicht. Und das muss man auch differenzieren und so. Und so funktioniert es dann halt irgendwie. Wobei der Israel-Diskurs in Deutschland nochmal komplexer und ambivalenter ist irgendwie, weil natürlich auch die Rechten sich inzwischen irgendwie Israel zum Vorbild genommen haben, weil es dann halt diesen Parallelkampf gegen den Islam noch gibt und so. Aber klar, da muss man echt aufpassen. So. Das ist, also das Gedenken an die Shoah ist, muss auch sozusagen revitalisiert werden irgendwie. Ja. Und da finde ich zum Beispiel die Debatten jetzt gerade, wie sozusagen der Holocaust einzuordnen ist, irgendwie in die kolonialistischen Verbrechen irgendwie, die es weltweit gab, so. Das finde ich, glaube ich, hilfreich. Da, also damit revitalisiert man auch Gedenken irgendwie, ja, indem man es in solche Kontexte eben auch einordnet irgendwie. Ja, machen wir mal sehen. Sehr theoretisch.
Ja, das stimmt, das stimmt. Nach all diesen nicht so schönen Aussichten, gibt es eine Möglichkeit für uns, versöhnlich heute auseinanderzugehen, zu sagen, es gibt noch eine Hoffnung, es gibt eine junge Generation, die irgendwie Lust hat auf Veränderung, die Lust hat auf Gestaltung, die Lust hat auf Zukunft vor allem und auf ein Miteinander. Ich habe schon das Gefühl, dass es anders als in meiner Jugend oder in unserer, wir sind eine Generation, anders als in unserer Jugend, dass es heute schon eine höhere, unter Jugendlichen eine höhere Diversität gibt, eine höhere Sensibilität, auch was Sprache betrifft und so weiter und so fort. Ich glaube, ganz verloren ist nicht alles.
Ja, nee, ist es nicht. Also ist es wirklich nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe immer so, vielleicht muss ich positiver formulieren irgendwie. Also
ich will dir jetzt auch keinen Überpessimismus vorwerfen oder so, aber ja. Mir geht es ja selber so, dass ich bei verschiedenen Dingen, auch wenn man über die spricht, einfach total desillusioniere und sei es nur für eine halbe Stunde oder so, aber dass ich manchmal denke, oh mein Gott, ey, wir kriegen den Karren nie wieder aus dem Dreck gezogen. Und dann muss ich mich daran erinnern, es gibt Hoffnung.
Ja, natürlich. Also die gibt es auf jeden Fall, weil wir, wir haben jetzt bei der letzten Bundestagswahl wieder gesehen, so die Jungen wählen anders als die Alten irgendwie so. Sie haben offensichtlich irgendwie die Perspektive in die Zukunft viel stärker so. Ja. Natürlich und irgendwie so sie nehmen Diversitätsthemen, irgendwie Vielschichtigkeit, den Klimawandel, auch das Thema Rassismus, glaube ich, anders wahr und selbstverständlicher wahr als jetzt viele Alte. Vielleicht kämpfen sie auch tatsächlich nicht die ganzen alten Kulturkämpfe, die unsere Generation und die drüber kämpfen so. Das wäre total erfrischend irgendwie. Ja. Zu erwarten ist jedenfalls, dass die stärker verstehen, dass wir keine Insel sind, so, sondern dass wir zur Welt gehören. So. Es sind halt aber auch eine ganze Menge echt. Also da steht eine ganze Menge an halt irgendwie und das ist halt, das sind multiple Krisen irgendwie, die auf eine Art gelöst werden müssen, dass halt gleichzeitig auch noch uns gelingt, einen Ausgleich mit der restlichen, nicht so privilegierten Welt zu schaffen. So. Ja. Ich finde ja immer, wenn wir da hinkämen, das würde auch nochmal einen Perspektivwechsel ergeben. Wir gehören zu den 14% oder was sind das, der Bewohner der weißen Industriestaaten, die einfach nicht so viel zu befürchten haben, also ja, oder beziehungsweise schon was zu befürchten haben, aber eher als Letzte irgendwie. Ja. Das zu sehen und sich dahin zu begeben, sozusagen der gute alte Gedanke der einen Menschheit irgendwie so, vielleicht gelingt der im Angesicht einer Krise, die halt auch tatsächlich allen droht, so irgendwie. Das wäre die Hoffnung. Und natürlich, ey, irgendwie, wenn ich habe jetzt für den Film über die Baseballschlägerjahre so viel in den 90ern recherchiert, was damals möglich war zu erzählen in der Politik irgendwie so, was bis hoch zum Bundeskanzler, der dann nach Solingen verweigert, irgendwie zur Trauerfeier zu kommen, ja, irgendwie, weil der Bundeskanzler hat ganz sicher anderes zu tun. So, ja, so das ist heute nicht mehr so. Also auch in der etablierten Politik irgendwie so ist man sich trotz alles Quarkes über das angebliche Gender-Gaga bewusst, dass man irgendwie inklusiv denken und sprechen sollte, so, dass man zumindest simulieren sollte. Und da gibt es natürlich Fortschritte zu sehen. Also Frage ist halt, wie schnell die kommen.
Und wie können wir sie dazu bringen, noch schneller zu werden?
Ja, ja. Nein, und irgendwie, also schau mal, Berlin irgendwie so, ja, irgendwie, das ist, also das ist, glaube ich, zum Beispiel schon Mode, da bin ich optimistischer als die meisten, so irgendwie, ja, Berlin zu dissen und Berlin schrecklich und unerträglich zu finden, ist ja Standard. Ich glaube aber, dass Berlin unser Übungsfeld für die Zukunft ist irgendwie, ja, also sehr viele Menschen auf engstem Raum, irgendwie so sehr große soziale Versprengungen, eine Stadt, die auch durch den Klimawandel betroffen ist irgendwie. Und ich habe den Eindruck, dass diese Stadt es doch schafft zu funktionieren so irgendwie. Also obwohl irgendwie an vielen Stellen viele Dinge auf der Mikroebene überhaupt nicht klappen, da könnten wir uns jetzt hier wahrscheinlich noch 3 Stunden austauschen. Ja. Aber das ist hier kein Moloch irgendwie so. Das ist nicht Caracas irgendwie oder sowas. Und das wird es auch nicht werden. Und da wäre meine Hoffnung, dass von Berlin durchaus auch, also dass mal so ein interessierter Blick aus dem Rest des Landes auf Berlin auch kommen würde. Nicht immer nur Vorbehalte.
Und der BER ist ganz geil. Ich bin da jetzt 2-mal abgeflogen. Ich finde, der ist ganz geil geworden.
Der ist, ja, die haben da so eine Terrasse zum Gucken, ne? Irgendwie so. Ich bin ja so ein Planespotter.
Bist du?
Ja, weil ich habe so krasse Flugangst.
Aber nicht so mit Buch und dann so aufschreiben und dann so extra, heute landet die EasyJet mit der besonderen Mick Jagger-Lackierung um 14.23 Uhr, da muss ich da sein.
Nein, aber ich hatte früher so krasse Flugangst irgendwie. Also ich bin ja 26 das erste Mal in meinem Leben geflogen so und dann gleich nach Chile. So, weißt du? So und irgendwie auf dem Rückflug irgendwie so, da sind wir nämlich... kurzer Exkurs irgendwie.
Ja, unbedingt.
Wir sind da von Santiago nach Valparaíso und von Valparaíso mit dem Bus irgendwie in die Atacama-Wüste, ganz toll irgendwie. Ja. Und dann auf dem Rückflug, also wir waren in der Atacama-Wüste und weißt du, was da passiert ist irgendwie? Es hat geregnet. Zum ersten Mal seit 8 Jahren. Ja, das ist die Atacama-Wüste ist einer der trockensten Orte der Welt. Ja. Irgendwie. Und da hat es geregnet irgendwie. Und wir sind die Letzten, die noch in die Wüste reingekommen sind, so mit so einem Bus. Und dann war die Straße unterspült. So. Ach, also und alle saßen fest in diesem kleinen Dorf San Pedro de Atacama, also ein Tourist-Spot, wo die meisten immer nur so 1-2 Tage sind und wieder abhauen. Ja. Und da saßen aber jetzt alle fest irgendwie. Und dann gab es da so, weiß nicht, so 5 Kneipen oder was irgendwie. Ja. Und da gab es dann abends so voll die internationale Crowd, die sich dann so ausgetauscht hat. Ah, ich habe gehört, sie setzen die Nationalgarde ein irgendwie. So, wir werden hier alle mit Hubschraubern rausgeholt. Nein, ich habe gehört irgendwie so, das wird gar nichts. Wir müssen hier noch bleiben und so. Voll interessant. So. Ja. Naja, und dann kamen wir halt irgendwann halt einfach wieder raus so irgendwie. Es ist einfach wieder im Bus gefahren so. Und aber von...
Fast ein bisschen enttäuschend.
Fast ein bisschen enttäuschend, ja. Aber von dieser Stadt da oben, die heißt, glaube ich, irgendwas mit A, Antofagasta, irgendwie genau. Da ging es dann aber nicht weiter, weil da waren dann wirklich noch Straßen unterspült. Und da sind wir mit dem Flugzeug geflogen, so von dort nach Santiago für 600 Euro die Nase. Also unbezahlbar eigentlich. Wir waren Studis. Und dann hatte ich ja so Flugangst eigentlich, hatte aber auf dem ersten Flug nach Chile gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und war dann der Überzeugung, ich habe gar keine Flugangst und habe mich dann so gefilmt mit dem Handy für meine Mutter, die auch Flugangst hat. So beim Start, guck mal Mutti, irgendwie und so und jetzt zieht die Maschine hier an, das ist gar nicht schlimm und so und jetzt geht's hoch. Und dann dreht sich aber dieses Flugzeug so um 90 Grad zur Seite, während es gerade 100 Meter über dem Boden ist irgendwie und ich siehst so auf diesem Film, wie ich so Panik ja, dieser Film, ich habe den dann doch nicht meiner Mutter geschickt. Irgendwie. Wie kam ich da jetzt eigentlich drauf? Irgendwie so, egal.
Chile will ich auch
deswegen, also deswegen, ich gucke tatsächlich echt gerne YouTube-Videos von Flugzeugstarts und Landungen irgendwie, also aus dem Flugzeug heraus, um mich zu beruhigen, falls ich das nächste Mal fliege.
Ja, der BR ist schön. Der ist schön geworden. Deswegen, das kann man ja auch einfach mal, das muss man auch einfach mal sagen. Lieber Christian, ich danke dir tausendfach, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand das sehr, sehr aufregend. Ich fand es ein ganz tolles, erhellendes Gespräch. Ich würde mir wünschen, dass du eines Tages wiederkommst und wir ein bisschen weiter darüber reden, wie der Zustand der Welt ist.
Super gern. Ich bin dann auch ein bisschen optimistischer irgendwie. Ja.
Wenn du im Optimismus-Training warst, dann sehen wir uns hier wieder. Also vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und liebe ZuhörerInnen der NBE, wir hören uns nächstes Mal hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg-Erfahrung.